Hanna, wir müssen reden.
Sehr gerne, Jenny.
Und zwar hatten wir in der letzten Folge, ich will nicht sagen abrupt gestoppt, aber unsere ZuhörerInnen in einem Limbo gelassen, das wir heute schleunigst auflösen sollten. Sonst schalten sie vielleicht nicht mehr ein, was ich nicht hoffe, aber wir können ja aktiv dafür sorgen, dass sie das wieder tun. Nämlich sind wir in Teil 2 unserer Folge, in der uns ChatGPT ein wenig unter die Arme greift. Und wir haben in der letzten Folge geendet mit Personal Goat. Hanna, müssen wir erst so ein Previously on machen, wie in diesen
Ja.
ganzen Hollywood-Serien? Also in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, was unsere WNBA-Spielerinnen in der WNBA-Offseason so machen. Wir haben gesprochen über Niara Sabali und Leonie Fiebig, die zurück in Europa sind. Wir haben gesprochen über Mari Gülich, die mittlerweile in Taiwan spielt. Wir haben gesprochen über Satu Sabali, die in der Unrivaled League spielt. Die werden wir heute nochmal so ein bisschen in den Fokus rücken. Wir haben auch gesprochen über den DBBL-Pokal. Über diesen werden wir heute nicht weiter sprechen, weil wir zeichnen vor dem 1., 2., 3. auf und können nicht sagen, wer gewinnt. Wir haben aber ja in der letzten Folge unseren Tipp abgegeben. Und dann haben wir noch ja, mehr oder weniger kontroverse Fragen beziehungsweise Historical Content, wie es ChatGPT genannt hat, besprochen. NBA GOAT, ganz klar Michael Jordan. WNBA GOAT, bei dir Diana Taurasi, bei mir Sue Bird und Becky Hammond. DBB Female GOAT war bei dir Svenja Brunkhorst, war bei mir
Genau.
Dorothea Richter. Und bei dem Personal GOAT, da gab es den Cliffhanger à la Hollywood. Und jetzt, Hannah,
Ja.
darfst du auflösen.
Ja.
Wer ist dein Personal GOAT und warum?
Ja. Also, da haben wir ja länger darüber diskutiert, weil ja, als das Mikro aus war, bin ich ein bisschen tiefer darin eingestiegen, dass ich mich damit sehr schwer tue, weil ja irgendwie Personal Goat immer was ist, was dann irgendwie auch jemand ist, der schon zumindest seinen Zenit erreicht hat oder auf seinem höchsten Level spielt und ich aber trotzdem in Vorleistung gehe, quasi in der Hoffnung, dass
Für
die
dein Goat.
Person für mein Goat, genau, dass sie das Goat-Level definitiv erreicht, in der, also, weil ich glaube, dass sie es noch nicht erreicht hat. Aber ich würde mich festlegen auf Leonie Fiebig.
Leonie Fiebig ist dein Personal Goat. Warum? Also du hast ja gerade schon gesagt, sie hat ihren Zenit noch nicht erreicht. Du glaubst, da ist noch ein bisschen was, da ist noch ein bisschen Platz nach oben. Aber was macht Leonie Fiebig sonst zu deinem Personal Goat?
Ich habe mich jetzt wohl damit gefühlt, jemanden Deutsches zu nehmen. weil ich glaube, dass es, also, weil ich glaube, dass es jemand Deutsches ist, der aber sozusagen das nicht das einzige Charakteristikum ist, dass sie deutsch ist, um sozusagen diesen Titel zu bekommen, sondern ich glaube, dass Leonie von all dem, was sie mitbringt, und zwar nicht nur aus der Perspektive Deutsch, sondern aus der Perspektive europäisch oder global, alles mitbringt, um eine absolute Top, 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 top. Und ich meine nicht Top 100 oder Top 50, sondern Top 5, Top 3 oder Top-Spielerin auf der Welt zu sein. Also für mich ist Leonie auch aktuell ein MVP-Kandidat einer Weltmeisterschaft, ein MVP-Kandidat oder ein Starting Five oder All-Star-Five-Kandidat für eine WM oder für internationale Wettkämpfe. Und für mich ist GOAT immer jemand, der zumindest auch eine neue Generation von Menschen irgendwie inspirieren und begeistern kann. Und ich glaube, dass sie diese Qualitäten hat für auch ganz viele Spielerinnen und junge Mädchen in Deutschland. Und das, weil sie jemand ist, der wirklich auch Starpotenzial hat auf dem Feld. Und ich durfte mit ihr zusammenarbeiten. Und ich, dadurch, dass wir irgendwie gemeinsam, sozusagen sie als Spielerin und ich als Trainerin, sehr lange Zeit gemeinsam in derselben Epoche quasi aktiv waren, hat man natürlich sie auch sehr stark verfolgt. Und ich glaube, dass sie alles mitbringt, was man für einen Basketball-Superstar braucht. An Persönlichkeit, an Talent, an Physis, an Competitiveness. Und ja, deshalb lege ich mich da jetzt fest.
Okay, Leonie Fiebig, ich habe diesen Begriff wahrscheinlich so ein bisschen anders definiert. Du hast ja gerade so ein bisschen davon gesprochen, Leonie Fiebig ist jemand, der eine Generation inspirieren kann. Und ich habe das aber auf mich ganz persönlich bezogen. Also wer hat mich ganz persönlich so inspiriert und so gekriegt, als ich sie habe spielen sehen? Ich nehme also vorweg, es ist eine Frau. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal in einer Folge hier verraten. Das ist für mich Candace Parker. Während meines Austauschjahres, als Austauschschülerin damals mit 16, 17 Jahren, bin ich in den Genuss gekommen, die March Madness live verfolgen zu können. Es war Spring Break. Ich hatte also Ferien, ich musste nicht zur Schule, ich konnte live diese ganzen Spiele verfolgen. Und das allein war schon irgendwie total cool. Und in dem Jahr oder in den Jahren um 2006, 2007 herum hat eben Tennessee ziemlich dominiert in der Female NCAA und in der March Madness, hat da zweimal den NCAA-Titel gewonnen. Und Candace Parker war natürlich die absolut dominierende Spielerin, die hat in-game gedankt. Die hatte eine Präsenz, die hat verteidigt. Und ja, das hat mich damals einfach total geflasht und irgendwie nochmal ganz anders so mit Basketball verbunden. Ne? Also natürlich sind das auch irgendwie die Fortschritte, die es dann in anderen Lebensbereichen gab. Also man konnte das irgendwie, ne, ich hatte dann Facebook, das gab es vorher nicht. Also ich hatte kein Facebook, bevor ich auf mein Austauschjahr gegangen bin, sondern das hatte ich dann da. Da waren dann natürlich auch irgendwie Beiträge und kleine Videos. So, das kam dann auch neu dazu. Ne? Also das hat das irgendwie alles nochmal intensiviert. Und deswegen ist Candace Parker mein Personal Goat. Mein Runner-up ist tatsächlich Lindsay Harding. Die hat auch damals noch am College gespielt. Das ist wieder die Geschichte. Das war halt eine Aufbauspielerin. Candace Parker kann alles, konnte alles. So ein bisschen wie Leonie Fiebig. Ich bin gespannt, ob Leonie Fiebig auch irgendwann in-game dunkt. Mit einem Tennisball habe ich es auf jeden Fall schon mal bei ihr gesehen. Mit einem Basketball noch nicht. Aber Lindsay Harding dann eben eine Aufbauspielerin, die ich ja nun auch war. Und die hatte da auch sehr, sehr gute Jahre am College. Hat ja bei Duke gespielt. Wäre mein Runner-up, aber Candace Parker. Mein Personal Goat, die mich irgendwie noch mal so näher, die mein Fanatismus noch mal neu entfacht hat, sage ich jetzt mal so, und irgendwie noch mal anders verbunden hat mit der Sportart.
Kann ich
Genau.
auch sehr gut nachvollziehen. Wer, glaube ich, auch so ist, glaube ich, jetzt auch in meinem sehr engen Kreis. Tisha Penichiro haben wir letztes Mal kurz drüber gesprochen. Sicherlich auch. Und dann halt diese ganze alte Generation, Cynthia Cooper, Cheryl Swoopes, wären auch noch so Kandidaten. Aber ja, ich habe mich mal so festgelegt.
Du
Das
hast
war
dich für die
der
Zukunft
German
entschieden.
Goat. Der German Goat.
Okay. Sehr gut. Dann haben wir ja mal unsere ZuhörerInnen direkt zu Beginn der Folge so ein wenig erleichtert und diesen Cliffhanger jetzt aufgelöst. Ich würde gern noch mal, aufgrund der Tatsache, dass unsere letzte Aufnahme ja auch ein paar Wochen her ist, auf ein paar Themen, die wir letztes Mal schon besprochen haben, eingehen mit Neuigkeiten, mit News, die dazugekommen sind, und dann gehen wir aber mal weiter in der Storyline, die ChatGPT für diesen Podcast geschrieben hat. Aber wir hatten ja letzte Woche über so Off-Season-Activities, Trades, Neuigkeiten gesprochen. Seit unserer letzten Aufnahme ist Luka Doncic zu den LA Lakers getradet worden. Hanna, hat dich das in deiner Bubble tangiert oder ist das an dir vorbeigegangen?
Nee, also mein Algorithmus, warum auch immer, scheint dennoch so zu sein, dass diese Dinge tatsächlich es in meine Timelines überall dann auch direkt geschafft haben. Und wenn man dann zwei, dreimal draufklickt, dann führt das ja dazu, dass die nicht weniger werden, die Nachrichten. Ja, ich habe das tatsächlich verfolgt. Ich war auch, also ich glaube, ähnlich dann auch mitgenommen im Sinne von. Dann ist man auch in dieses Rabbit Hole dann auch direkt mit rein, weil es jetzt tatsächlich irgendwie so das Unerwartetste war, was man sich überhaupt hat vorstellen können. Und mit all der Polemik und auch all dem, was da drumherum passiert ist, ja, habe ich das tatsächlich dann auch verfolgt. Aber es ging ja auch nicht anders. Also wenn man irgendwie so ein bisschen sich in dieser Basketballwelt bewegt, dann war das, glaube ich, nicht zu vermeiden, dass man da immer wieder über diese Dinge stolpert und tatsächlich auch ja, genauso überrascht und aber auch genauso amüsiert über viele Dinge, die da so drumherum passiert sind. Also
Es gibt ja
war
richtig
klar.
Verschwörungstheorien dazu
Ja.
jetzt, ne? Irgendwie, dass die Owner ja eigentlich in Las Vegas sind und was mit dem Casino-Business zu tun haben und das Casino-Business jetzt auch nach Texas holen wollen, wo das aber verboten ist und deswegen jetzt den Staat Texas mit diesem Trade unter Druck setzen, damit die das legalisieren. Also es gibt ja wirklich die abstrusesten, ja, Verschwörungstheorien zu diesem Trade oder Luca ist unverbesserlich und raucht zu viel, trinkt zu viel, ist zu fett, kommt jedes Mal mit Übergewicht ins Trainingscamp und deswegen haben sie ihn getradet. Ich glaube, und das habe ich jetzt auch bei dem einen oder anderen Basketball-Outlet so gelesen, ich glaube, in den nächsten 10, 15 Jahren kommt alle 3 Wochen eine andere Geschichte dazu und dann schwenkt die Waage wieder oder schwenkt das Pendel wieder dahin aus, okay, Dallas hat den Trade gewonnen oder LA hat den Trade gewonnen. Aber ich sehe es wie du, es kam relativ unerwartet. Es kam unerwartet, nicht relativ, es kam komplett unerwartet. Und ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ich glaube nicht, also Anthony Davis hat sich ja jetzt verletzt und
Ja.
fällt einige Wochen aus, wenn nicht sogar bis zum Saisonende. Das heißt, Dallas wird jetzt dieses Jahr in dem kleinen Fenster, was sie mit ihm und den anderen Spielern, die da noch um ihn rum sind, haben, wohl dieses Jahr nicht die Meisterschaft gewinnen. Ich bezweifle aber auch, dass LA die Meisterschaft gewinnt. Mal schauen.
Ja, du bist
Genau.
definitiv tiefer eingestiegen in dieses Rabbit Hole, weil diese Verschwörungstheorien da bin ich nicht gelandet.
Ja, bei dem weiblichen Pendant zur NBA, also der WNBA, gibt es aus deutscher Sicht auch 2 Trades zu verkünden. In der letzten Folge haben wir noch darüber gerätselt, wo Satou hin verschlagen wird. Jetzt wissen wir, sie geht zu Phoenix. Ja, also vielleicht mit deinem WNBA-Goat dann in der nächsten Saison. Ich weiß nicht, ob Diana Taurasi schon verkündet hat, dass sie noch eine Saison spielt. Aber könnte ja eventuell so sein, dass Satou dann also zusammen mit ihr da bei Phoenix spielt. Und eine neue deutsche Spielerin, die wir jetzt in der WNBA haben, ist Luisa Geißelsöder. Die wurde ja vor ein paar Jahren gedraftet. Jetzt steht aber fest, dass sie zu Dallas geht und da das Training Camp bestreiten wird, ob sie dann den finalen Cut macht. Das kann man natürlich noch nicht sagen, aber sie wagt in Anführungsstrichen den Schritt in die WNBA. Und letzte Woche hatte ich dich, oder in der letzten Folge vielmehr, hatte ich dich dann immer gefragt, überraschend, war das zu erwarten? Was können wir jetzt erwarten nach diesen Trades, nach diesen Schritten, sowohl von Satou als auch von Luisa?
Ich weiß gar nicht, ob wir so, wir haben ja schon so ein paar Szenarien gezeichnet, was Tattoo angeht. Ich weiß gar nicht mehr, ob Phoenix seine Rolle gespielt hat. Ich fand
Tatsächlich
es.
nicht.
Nee, ne?
Wir hatten New
Nee.
York, wir hatten San Francisco mit dem Cap Space
Wir
und
hatten
das war's eigentlich. Die 2 hatten wir eigentlich besprochen. Hatten wir
Atlanta
noch
hatten
was?
wir auch, ne?
Ach, Atlanta, stimmt.
Ja. Genau. Deshalb, ja, überraschend. Also, war jetzt irgendwie, hätte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt. Passt aber irgendwie, glaube ich, schon. Also war jetzt irgendwie jetzt auch mein Gefühl. Ich glaube, dass sie auch mit Claire Copper über Unrivaled, glaube ich, einen relativ guten Draht entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Rolle gespielt hat. Phoenix ja auch ein paar Leute überraschend verloren. Also Brittney Griner zum Beispiel, das war für mich auch irgendwie so total schockierend, weil das irgendwie so eine Person auch immer gedacht hat, okay, die ähnlich wie Diana Taurasi, die wird dort ihre Karriere beenden. Also ist da irgendwie auch, fand ich schon, also sowohl in der NBA als auch in der WNBA einfach unheimlich viele Dinge passiert, die nicht vorhersehbar waren und die auch extrem überraschend waren. Und Luisa, wir haben ja öfter schon mal darüber gesprochen, ne? Also wenn wir hier mal irgendwie haben verlauten lassen, dass wir irgendwie stolz sein können, dass wir drei deutsche Spielerinnen, was heißt stolz sein können? Unser Beitrag ist ja gering, aber sozusagen aus der deutschen Perspektive ist ja erstmal tolles, dass wir irgendwie drei Spielerinnen in der WNBA haben. Und dass mit Sicherheit die eine oder andere nachkommt, dann war die eine oder andere, die ich im Hinterkopf hatte, natürlich Luisa. Und ich glaube, dass das für sie der zwingend richtige Schritt ist. Ich glaube, dass sie da jetzt sich einfach in den letzten Jahren wahnsinnig gut entwickelt hat, dass sie wahnsinnig gute Rolle in Lawns spielt und dass sie, glaube ich, jetzt das total weise und richtig gewählt hat. Ne? Ich glaube auch total richtig gewählt hat, dass sie eine Zeit hat vergehen lassen und erstmal in Europa sich sozusagen als Spielerin entwickelt hat, die jetzt, wenn sie den Schritt in den WNBA geht, ähnlich wie das Leonie gemacht hat, auch bereit dafür ist, sowohl was ihre mentale Reife angeht, was aber auch ihr Spielverständnis angeht, was ihre Erfahrung angeht, was das Level angeht, auf dem sie sich bewegt hat. Und ich freue mich total für Luisa. Ich bin ein ganz großer Luisa Geisels-Oesteröder-Fan und ich glaube, dass sie das hervorragend machen wird. Gerade ein Spielertyp wie sie, den es ja so in der WNBA auch relativ selten gibt. Ne? Also das hat mit Sicherheit auch Gründe, dass sozusagen so eine klassische Fünferposition in vielen Teams in der NBA, in WNBA gar nicht so eine große Rolle spielt. Aber ich glaube, dass sie damit auch so ein bisschen so eine USP hat für sich mit den Qualitäten, die sie jetzt entwickelt hat. Ne? Also ich glaube, wenn sie nicht ihren Dreier so entwickelt hätte, wie sie ihn jetzt entwickelt hat, wenn sie nicht auch die Fähigkeit hat, sozusagen eine Bedrohung von außerhalb der Dreierlinie zu sein, wäre es schwer gewesen. Mittlerweile hat sie das. Und
Was das letzte Länderspiel ja gezeigt hat. Game Winner
total.
von der Dreierlinie. Ob der jetzt so gewollt war, wie der letzten Endes passiert ist, wage ich zu bezweifeln. Aber Luisa Geißelsöder, die Matchwinnerin im Spiel gegen
Ja,
Griechenland im letzten
total.
Quali-Fenster.
Total. Und ich glaube, das hat ihr gefehlt. Also jetzt nicht dieses Spiel, sondern wenn man jetzt guckt, wie sie in der Euroleague spielt, dann ist das sozusagen Drei-Punkte-Wurf, sobald sie Platz hat, sobald sie Raum hat, sobald sie in Anführungszeichen stehen gelassen wird oder mit Abstand verteidigt wird. Das ist ja sozusagen die Waffe, die man gegen Spielerinnen wie Luisa, wenn sie irgendwie hinter der Dreierlinie stehen, dann anwendet. Und sie kann das bestrafen. Und in dem Moment, wo sie das jetzt bestrafen kann, wo sozusagen sie damit auch bestimmte Themen ausgleichen kann, wo man sie vielleicht dann auch defensiv einschränken kann außerhalb bestimmter Bereiche. Da ist sie jetzt deutlich besser geworden und ich glaube, dass sie, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie den Cut schafft und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch eine Spielerin sein wird, die ihre Rolle finden wird in der WNBA. Das hoffe ich auf jeden Fall sehr und das traue ich ihr auch absolut zu.
Ja, ich hatte dann nur einen Podcast mit ihr gehört. Sie hat also gesagt, dass sie verschiedene Angebote hatte für die Training Camps. Und sie hat aber gesagt, sie möchte die deutsche Fahne in Dallas hochhalten. Ja, also über Jahre hinweg. Das muss man ja, das ist ja auch
Ja.
bemerkenswert, wie lange da eine deutsche Fahne irgendwo gehisst war. Ne? Dirk Nowitzki, wir hatten dann Maxi Kleber, der jetzt auch getradet wurde in diesem Doncic-Trade, Satu. Und jetzt ist keiner von denen mehr dort. Aber Luisa hält die deutsche Fahne nach oben und schafft hoffentlich den Cut und dann sehen wir sie in der WNBA. Apropos WNBA, in der letzten Folge hatten wir auch schon darüber gesprochen, dass die sich ja vergrößert. Das erste Team, was jetzt dieses Jahr dazugekommen ist, als 13. Team, ist das von San Francisco, also Golden State. Und man möchte ja mindestens noch zwei weitere Teams dazu holen. Und da gibt es ja viele Sachen, die da so rumschwirren. Ich habe da jetzt noch mal so ein paar Sachen gelesen. Also Toronto ist da im Spiel, Portland ist da im Spiel. Ich hatte jetzt gelesen, dass Golden State eine Expansion Fee von 50 Millionen Dollar gezahlt hat für diesen Spot in der WNBA. Und ja, Namen, die da noch so rumgeistern, neben Toronto und Portland sind zum Beispiel Cleveland. Da gab es schon mal ein WNBA-Team. Das ist dann aber 2003 eingestellt worden oder ist umgezogen. Und das soll dann eventuell 2028 dazukommen. Aber, weil wir ja vorhin gerade schon über, oder ich vielmehr über Candace Parker gesprochen haben, auch ein Tennessee-Team ist wohl im Gespräch in Nashville. Candace Parker gehört zu den InvestorInnen. Darunter sind auch Peyton Manning, sehr erfolgreicher ehemaliger Footballspieler Tim McGraw. Wenn man Country-Musik mag, kennt man
Ich wollte gerade sagen, ich kenne, ich weiß nicht, wer das ist, aber wenn, und
Tim
dachte schon, oh
McGraw.
nee, ist schon wieder, jetzt ist schon wieder so eine Wissenslücke in irgendeiner Sportart, die ich nicht bedienen kann. Aber wenn du sagst Country-Sänger, dann bin ich ganz relaxed, dass ich diesen Namen noch nicht gehört habe vorher.
Aber der nächste Name sagt dir hoffentlich was. Faith Hill.
Ja, ist eine R&B-Sängerin, ne?
Genau, auch die soll in diesem InvestorInnen-Team dabei sein und die Mannschaft, sollte sie zustande kommen, soll Tennessee Summit heißen, nach der
Ah,
legendären College-Trainerin
Pet
Pat
Summit.
Summit. Ja, so letztes Thema. Das geht schon so ein bisschen in eine Rubrik über, die wir auch heute nochmal ansprechen werden. Vielleicht eher so ein bisschen Lifestyle, nicht direkt das, was on-court passiert. Jersey Retirements. Zwei ehemalige College-Athletinnen haben in den vergangenen Wochen sehr groß ihr College-Jersey retired bekommen, und zwar Asia Wilson und Caitlin Clark. Was bedeutet sowas für ganz konkret Frauenbasketball, dass Athletinnen an ihrem College ihr Jersey, also ihre Trikotnummer, retired kriegen. Für die, die das nicht wissen, also diese Trikotnummer darf nie wieder vergeben werden in diesem, für dieses Team, an diesem College für Frauenbasketball. Also bei beiden, witzigerweise, die 22.
Ja, stimmt, das ist bei beiden die 22 gewesen,
Ja.
ne? Ja, ich glaube, dass das, ich glaube, dass das grundsätzlich, also wenn man so ein bisschen, es ist ja nicht nur, dass das Trikot nicht mehr vergeben werden darf, sondern das ist eigentlich so die größte Ehre, die einem Basketballer oder einem Sportler auf sportlicher Ebene zuteil werden darf, ne? Also ist so ein bisschen meine Definition des Ganzen, ne? Weil das ist, du wirst quasi zur Legende gemacht und bekommst sozusagen in alle Ewigkeit eine besondere Rolle, weil das, was du sozusagen geleistet hast in diesem Trikot, wird auf die Ewigkeit dann sozusagen nicht mehr in einem, also muss in diesem Trikot wird niemand mehr für dieses Team spielen. Also es ist sozusagen eine fast schon Heiligsprechung von einem Athleten. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber wenn man so ein bisschen in dieser Basketball- und Sportnostalgie sich bewegt, wie wir ja auch, dann ist das schon was ganz Besonderes. Und dass das jetzt immer mehr auch im Frauensport passiert, bedeutet ja eigentlich nichts anderes, als dass wir mittlerweile auch sportliche Leistungen von Frauen auf diesem Niveau anerkennen und dass immer mehr auch Spieler als Stars wahrgenommen und behandelt werden und sozusagen ihre Leistung auf dem Feld oder ihre Leistung nicht nur auf dem Feld, sondern das, was sie auf dem Feld geleistet haben und das, was das für Auswirkungen auch für Image, Bedeutung, Erfolg, für eine, also für den jeweiligen Verein oder für die Uni und so weiter hatte, dass man das sozusagen in dieser Art und Weise wertschätzt, bedeutet einfach auch eine gesamtheitlich eine wachsende Wertschätzung für die Leistung von Spielerinnen. Und das ist, glaube ich, erstmal ein positives oder ein sehr positives, eine sehr positive Entwicklung.
Ja, also man sieht das, glaube ich, auch, wenn man dann sich diese Videos anschaut. Asia Wilson war sehr emotional und sehr emotional angefasst, als sie dann, das wird natürlich in den USA dann auch immer sehr groß inszeniert, ne? Dann ist die Halbzeitpause nicht nur 15 Minuten lang, sondern irgendwie 35, weil super langsam dieses Trikot da dann unter das Hallendach gezogen wird, und dann noch 5000 Leute irgendwie eine Rede halten. Aber bei ihr hat man schon gesehen, dass sie sehr emotional war. Die ganze Familie war am Start bei Caitlin Clark. Und genau, kurz davor wurde das Gleiche ja auch mit Kelsey Plum gemacht, als erste College-Athletin, Basketball-Athletin. Und eben die zwei, die jetzt nachgezogen sind. Und ja, schon auch, hatten wir auch schon mal in einer der vergangenen Folgen drüber gesprochen, Caitlin Clark und der Aufschwung, also sie verbunden mit dem Aufschwung, dass sie jetzt ganz allein dafür verantwortlich ist, das mag man ihr auch gar nicht irgendwie in den Rucksack packen, dass sie da die Einzige ist, die diese Last tragen muss. Aber das zeigt schon, wie du sagst, die wachsende Bedeutung einfach auch, und die wachsende Wertschätzung. Und das ist einfach cool zu sehen.
Ja, ich glaube, Wertschätzung ist auch das richtige Wort, ne? Das war mir jetzt auch irgendwie eben gerade, lag mir das auf der Zunge, ne? Dass ich das noch loswerden will. Aber ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, weil wie nicht nur sozusagen von außerhalb, sondern wie auch die Sportinstitution, ob das jetzt ein Verein ist, ob das ein Profiklub ist, ob das ein College ist, das ist ja leider etwas, was lange Zeit nicht in der Form vorhanden war, ne? Dass man sozusagen auch Dankbarkeit und Wertschätzung für das oder den Athletinnen entgegenbringt für das, was sie auch für den Club, den Verein, für das College geleistet haben, ne? Weil gar nicht aus Bösartigkeit, sondern weil oft der Fokus halt woanders war, ne? Und dass man eher immer das Gefühl hatte, gut, die spielen halt auch Basketball, gut, die nutzen halt unsere Anlagen, aber dass man wirklich auch Wertschätzung und Dankbarkeit entgegenbringt, weil das, was sie geleistet haben, auch einen Mehrwert und eine Bedeutung hat, die über das normale Maß hinausgeht für dann die Universität oder den Verein oder was auch immer. Und dass sozusagen einfach da so ein Paradigmenwechsel stattfindet, dass man auch für das, was die Athleten tun, dankbar ist und nicht immer, das ist ja immer so ein bisschen das, was uns oft als weibliche Athleten oder vielen Sportlerinnen oft immer die Karriere begleitet, dass eigentlich einmal das andersrum unterstellt wird, ne? Dass man eigentlich immer das Gefühl hat, man muss dankbar sein dafür das, ne? Und das ist so ein Paradigmenwechsel, der, glaube ich, allen ganz gut tut, wenn man ehrlich ist.
Ja, finde ich auch. So, das waren die Themen, die ich für Previously On nochmal reinschmeißen wollte. Jetzt gehen wir weiter im Text, den uns ChatGPT vorgeschlagen hat für What Does a Basketball Podcast Talk About? Zu Historical Content hat es noch vorgeschlagen. Ich glaube, das sind Themen, auf die wir jetzt nicht zwingend eingehen müssen, außer dir brennt da was unter den Nägeln. Rivalries, also Analyze Famous Games or Famous Series, Playoff Series. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht irgendwie über Bulls und Detroit Pistons in den 90er Jahren sprechen.
Weil Rivalries ist klar, es gibt irgendwie diese, wie du schon gesagt hast, Detroit, Chicago Bulls. Aber es gibt ja eine Rivalry, die gerade in der letzten Saison in der WNBA auch mal und davor im College eigentlich dazu beigetragen hat, auch, dass diese Aufmerksamkeit und diese wachsende Aufmerksamkeit auf das Thema Frauenbasketball in der Form entstanden ist, wie das jetzt gerade der Fall ist, ne? Weil
Die geht ja auch
ich
weiter. Also ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Die
ja.
geht ja auch weiter, weil Angel Reese sich nämlich jetzt darüber aufgeregt hat, dass in ihrer Heimatstadt Chicago riesengroße Nike-Banner von Caitlin Clark hängen.
Mit Sicherheit auch nicht unbeabsichtigt von Nike, oder? Die wissen auch, was sie tun. Um sich die entsprechende Aufmerksamkeit zu sichern.
den unbezahlten Push in den.
Earned Media quasi, wenn man sozusagen, es gibt ja in der Fachsprache gibt es das Thema Owned Media, also wenn du quasi die Kanäle, die du selber bespielen kannst, aktiv, und das Thema Earned Media ist quasi, wenn du mit deinem Thema es schaffst, auf Aufmerksamkeit oder Traffic auf Kanälen zu generieren, die dir nicht gehören. Ne? Also wenn du quasi, ich sag mal, du hast irgendwie ein Sponsoring und dann kannst du sozusagen das Sponsoring auf deinen eigenen Kanälen, deine Plattform, Social Media, aber wenn jetzt sozusagen ein Spieler von sich irgendwie ein Selfie macht und zufällig ist das Sponsoring dann auch drin, dann hast du sozusagen Reichweite generiert, obwohl du nicht den Kanal kontrollierst. Und das sind, glaube ich, so Themen, die dann auch da eine Rolle spielen. Aber um sozusagen, genau, wir haben immer über die Rivalität zwischen Angel Reese und Caitlin Clark, die ja lange zurückgeht, also das heißt lange, aber schon sozusagen
Die letzten zwei
zurückgeht
College-Jahre
auf,
schon, ja.
genau, die letzten zwei College-Jahre. Und ich glaube schon, dass dieses Thema und auch diese Story und das, was dann auch aus dieser Story gemacht wurde, glaube ich, schon dazu beigetragen hat, dass diese Aufmerksamkeit, weil am Ende brauchst halt Stories, die du erzählen kannst, und du brauchst auch irgendwie Gut und Böse, und du brauchst, ich meine, darauf basiert der ganze Wrestling-Sport, auf diesem Gut-Böse-Narrativ. Sonst hat der Mann da meinen Knochen, weiß ich nicht, warum man sonst das gut finden kann. Aber das ist schon etwas, was sozusagen, glaube ich, einen unheimlichen Einfluss auch auf all das hatte, was drumherum passiert ist. Und sie sagen immer beide, dass sie spielen dieses Thema natürlich auch extrem, obwohl sie immer sagen, ne, es ist so tiefgehend ist das nicht, und wir verstehen uns eigentlich ganz gut, aber trotzdem lebt das Image und lebt das Storytelling und lebt dann auch irgendwie die Reichweite der beiden lebt schon auch davon, dass es das Gegenüber gibt. Ne? Also sobald sozusagen dieser böse Gegenspieler nicht existiert, oder überhaupt der Gegenspieler, jede Marvel-Film, jeder Comic, jede Story, jede Geschichte lebt davon, dass es immer sozusagen einen Gegenspieler gibt. Und ich glaube, das hat schon sehr, sehr viel auch dazu beigetragen, dass wir da heute stehen mit der WNBA oder mit Frauenbasketball, wo wir gerade stehen.
Ich sag dazu nur, well played, Nike.
Yeah.
Aber das ist natürlich eine Rivalität auf nicht auf Teamebene oder ne, Ebene eine von zwei Clubs, die ständig gegeneinander spielen, dann in verschiedenen Konstellationen mit wiederkehrenden HauptakteurInnen. Das ist ja ganz persönlich, in Anführungsstrichen, klar, im College waren es dann halt die zwei College-Teams, die immer relativ am Ende der Saison dann aufeinander getroffen sind. Und jetzt in der vergangenen WNBA-Saison waren es ja auch zwei Teams, die eher unbedeutend waren für den
Ja.
Ausgang der Meisterschaft. Aber du hast vollkommen recht. Also, das war schon ordentlich Clickbait, die diese Headlines dann generiert haben. Da bin ich mir sicher. Okay, also haben wir doch noch die Rivalries. Das ist ein ziemlich schwieriges Wort, muss man sagen.
Ja, ich bin auch
Abgearbeitet.
gestolpert.
Ja. Dann sind wir bei Rule Changes. Explore how changes in rules or trends have shaped the modern game. Ich glaube, auch da müssen wir nicht zwingend drauf eingehen. Dann hätten wir noch Fan Engagement. An dieser Stelle kann ich nur sagen, Wir haben einen Instagram-Kanal. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt, wie wir hier beantworten sollen. Das machen wir sehr, sehr gern. Bis jetzt kam leider nichts. Deswegen vielleicht nochmal hier die Aufmunterung dazu, dass wir da immer offen für sind. Fantasy Basketball haben wir auch nicht. Würde ich auch mich als absolute Laie outen müssen, muss ich sagen, bei Fantasy Basketball. Und auch sowas wie, wer ist jetzt gerade im MVP-Rennen weit vorn? Das ist etwas, was beim Frauenbasketball, glaube ich, auch gar nicht so hoch gerankt wird. Beziehungsweise die WNBA-Saison läuft ja gerade auch nicht. Und in der Euroleague ja, ist das auch nicht so ein Thema, wie das im US-amerikanischen Sport so ist. Ein nächstes großes Überthema, was ChatGPT vorgeschlagen sind Tactical Insights, Coaching Strategies, Player Development, Analytics in Basketball sind die drei Unterpunkte. Und ich würde gerne mal so ein bisschen auf Analytics eingehen. Analytics in Basketball, mal so ganz einfach gefasst, du als jahrelange, sehr erfahrene Trainerin auf Bundesliga-Niveau, auf internationalem Niveau bei Jugend-Europameisterschaften. Auf welche Statistiken, wenn dir in der Viertelpause oder in der Halbzeitpause so ein Statistikbogen vom Kampfgericht gegeben wurde, hast du denn geguckt, sowohl individuelle als auch Teamstatistiken? Was war dir wichtig?
Wenn ich das jetzt, also wenn ich das jetzt sage, dann gibt es wahrscheinlich Unmengen an Coaches, die aktuell aktiv sind, die, wenn wir über Analytics sprechen, auf einem so viel sophisticated Level unterwegs sind. Und wenn ich jetzt sage, dass Rebounds für mich zum Beispiel während, also während eines Spiels immer eine Schlüsselstatistik waren, ne? Also es gibt ja mittlerweile so verrückte Statistiken, so, also was heißt, weil du einfach ganz andere Möglichkeiten hast, ne? Also du hast ja mittlerweile während des Spiels schon einen Zugang zu so detaillierten Daten, individuell Wurfquote aus verschiedenen Situationen, Wurfquoten aus verschiedenen Positionen und so weiter. Aber ich sag mal, dass wir mit dem Mittel, mit denen ich noch arbeiten durfte und zwar während des Spiels gearbeitet habe, also wir gehen jetzt ja nicht davon aus, dass ich irgendwie in meinem Staff zwei Videocoaches habe, die sozusagen Advanced Analytics mir aufarbeiten für die Halbzeitpause. Und weil wir uns ja vielleicht jetzt hier auch eher an ein Publikum richten, was diese Möglichkeiten auch nicht zur Verfügung hat. Für mich ist immer Rebounds extrem relevant, weil das für mich etwas ist, wo man sozusagen auch während des Spiels am meisten Potenzial zur Verbesserung hat, weil es rein theoretisch erstmal etwas ist, was man einfach, das heißt nur, weil es ist sehr schwierig, weil es ist auch übertrieben zu sagen, dass man es nur sozusagen mit Wille ändern kann, sondern hat auch viel mit Routine und mit Habits zu tun. Aber für mich sind Rebounds immer noch eine absolute Schlüsselstatistik. Ich habe selten, ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, ein Spiel, wo die Mannschaft, die mehr Rebounds oder deutlich mehr Rebounds hatte, das Spiel verloren hat. Ich glaube, das ist etwas, was sehr unterschätzt ist, vor allen Dingen Offensiv-Rebounds. Das war für mich immer total relevant, weil da hatte man das Gefühl, da kann man zumindest während der Halbzeit extrem Einfluss drauf nehmen, beziehungsweise das kann man schnell ändern. Wenn man irgendwie schlechte Wurfquoten hat, ja, natürlich, man muss über bessere Wurfauswahl sprechen, man muss irgendwie über besser rausgespielte Situationen sprechen, aber es ist ein bisschen abstrakter, als sozusagen zu sagen, wir müssen irgendwie Rebounds verbessern. Klar, Foul-Statistiken sind irgendwie immer relevant, weil du natürlich irgendwie ein bisschen Gefühl dafür haben musst, wie ist deine Foulbelastung, wie ist die Foulbelastung von Schlüsselspielerinnen, sowohl deiner eigenen als auch auf der Gegenseite. Wenn sozusagen erstmal eine hohe Anzahl an Dreiern, das ist auch immer etwas, was sozusagen, sag ich mal, auf so einer Metaebene, auf der wir uns bewegt haben, wenn der andere, also wenn der Gegner eine sehr hohe Anzahl erstmal an getroffenen Dreiern hat, dann weiß man zumindest, man muss, man kann oder nicht nur man kann, sondern man muss bei den Spielerinnen, von denen das ausging, zumindest strategisch oder taktisch Anpassungen vornehmen. Assists, komischerweise, also ich finde, Assists ist etwas, was sozusagen in der individuellen Bewertung von Spielern irgendwie im Scouting, wenn du bestimmte Positionen suchst, relevant hast. Aber während eines Spiels ist das etwas, was wenig über den Spielverlauf aussagt, ne? Weil es ist schön, wenn man das dann am Ende hat, aber sind eigentlich immer nur, es unterstreicht am Ende, was sozusagen dein Spiel war, ne? Und kann aber jetzt nicht sagen, okay, wir müssen jetzt mehr Assists haben, weil das ist halt einfach so abstrakt, weil die Assists resultieren ja aus anderen Dingen, die vorher passiert sind, ne? Deshalb, ja, das wären so die Punkte, auf die ich geachtet habe.
Ja, also ich hatte auch Rebounds und Foulbelastung mir aufgeschrieben. Bei den Assists stimme ich dir zu. Wenn wir jetzt ein knappes Spiel haben und die eine Mannschaft hat 10 Assists mehr als die andere, dann sage ich jetzt nicht als die Trainerin der Mannschaft mit weniger Assists, ey, wir müssen mehr Assists haben, dann gewinnen wir das Spiel. Also dann ist für mich auch der Rebound eine viel eherere oder viel kontrollierbarere Stellschraube, um den Ausgang des Spiels noch in unsere Richtung zu schieben. Ich glaube halt, Assists, okay, wenn du ein Spiel mit 50 Punkten Unterschied gewinnst und du dominierst halt wirklich so sehr, dann sieht man schon auch am Ende, dann hat man wahrscheinlich mehr Assists, weil man einfach sehr einfache Scores hat.
Total, was ist
Aber
dann das war, was ich meinte, das ist dann das Resultat, wie
ja.
du spielst, ne? Also wenn du irgendwie, keine Ahnung, mit 50 Punkten gewinnst und hast irgendwie in jeder zweite Offense ist irgendwie ein Fast Break,
Ja.
dann spiegelt sich das in den Assists wieder, aber das ist wenig etwas, was du kontrollieren musst, um ein Spiel zu drehen. Ne?
Ja, absolut. Die Sachen, die ich mir noch notiert habe, sind Points from Turnover. Also wie nutzt man die Fehler der gegnerischen Mannschaft aus? Kann man dadurch einen direkten Vorteil kreieren, indem man eben schnell spielt und einfache Punkte gelingen?
Und Turnover
Points,
natürlich, ne? Also Turnover
klar.
an sich, das wäre jetzt für mich auch noch ein Punkt, jetzt wo du es nochmal ansprichst, klar. Also da habe ich auch immer, man merkt, ich bin schon ein bisschen länger raus. Ich merke das wirklich immer öfter, dass ich einfach so 4 Jahre ist schon irgendwie dann doch eine lange Zeit. Klar, Turnovers habe ich immer geguckt. Turnover
Ja.
gibt kein Plural, ne? Turnover ist der Plural, ne? Du bist auch die
Jetzt
Englischlehrerin, Jenny.
entlarvst du mich hier. Meine schlimmsten Albträume werden wahr. Mein Imposter-Syndrom kommt raus. Wann merkt eigentlich irgendjemand, dass ich keine Ahnung habe von dem, was ich mache? Turnover. Ja, es gibt kein S. Points in the paint hatte ich noch, beziehungsweise generell, das hattest du ja auch schon angesprochen, von wo scoret man selbst, von wo trifft man gut, von wo treffen die anderen gut? Also ne, dann auch so Anpassungen vornehmen. Wie nehme ich ihnen die Stärke weg?
Wenn du weißt, du hast sozusagen einen dominanten Postspieler, was ja durchaus eine Stärke ist, und du siehst aber, du hast eigentlich gar nichts daraus gemacht, dann ist das immer für mich auch ein wichtiger Hinweis gewesen. Ey, wir müssen dann doch irgendwie gucken, dass wir die Stärken, die wir haben, dann auch besser bespielen.
Absolut. Second Chance Points, du hattest schon angesprochen, Rebounds, vor allem Offensiv-Rebounds, ja. Man wird nie 100% Wurfquote haben. 50% Wurfquote sind dann wahrscheinlich über das Spiel gesehen schon ziemlich gut in Summe. Das heißt, man muss immer irgendwie schauen, dass man da sich zweite, dritte, vierte Chancen erarbeitet. Und dann, was ich noch ganz interessant finde, ist so Bench Points. Also kriegt man auch von der Bank, von EinwechselspielerInnen Input. Das wären so die Sachen, die ich noch ganz interessant finde. Und du hattest ja auch schon die Advanced Analytics angesprochen. Welcher Advanced Analytics Stat ist dein Lieblings-Advanced Analytics Stat? Ich kann dir ja mal ein paar nennen, ja, die so gängig sind. Wie gesagt, wir befinden uns jetzt wirklich auf einer Ebene, also
Wo ich nicht mehr mitreden kann. Hier,
nein,
sag es, wie es ist.
nein, nein. Aber an die Leute da draußen, die Swish-App haben und dann ein WNBL-Spiel irgendwie sich nochmal im Boxscore angucken, da kommen diese Advanced Analytics nicht vor, ja, sondern das ist dann wirklich Euroleague-Niveau, NBA, WNBA-Niveau, wo man das dann auf den Homepages lesen kann. Wir haben einen Plus-Minus-Wert, den hat man doch relativ oft auch noch auf den gängigen Scoutings drauf. Wir
Efficiency.
haben Player Efficiency Rating, genau. Eine für mich interessante, und das hängt mit Sicherheit auch wieder damit zusammen, dass ich ehemalige Aufbauspielerin bin, Statistik Assist-to-Turnover-Ratio.
Ratio. Das ist übrigens eine meiner Lieblingsstatistiken im
Genau,
Advanced-Bereich.
die find ich nämlich sehr interessant. Also, Worst Case ist natürlich, ich habe 10 Turnover und kein Assist. So, ne? Also man sollte eben sich immer die Waage positiv bei den Assists halten und möglichst wenig Turnover, dann ist diese Ratio gut. Steve Nash war zum Beispiel ein Spieler, als es dann damals anfing mit den Advanced Analytics in der NBA, der da immer ein sehr gutes Rating hatte.
Ist übrigens für mich, war immer im Recruiting, also jetzt nicht sozusagen während des Spiels, klar auch in der, eher so in der, also als Coach eher sozusagen in der Analyse von Spielen und auch von Spiellernen, gerade von Aufbauspielern sozusagen, die man verpflichtet hat oder die man hat in der Weiterentwicklung und in auch der ganz klaren und Analyse von Spielsituation oder von Spielen. Aber für mich im Recruiting von Aufbauspielerinnen eigentlich die wichtigste, immer die wichtigste Statistik, die für mich dann auch ausschlaggebend war, immer wenn, wen man und wie man auf diese Aufbauposition verpflichtet.
Deswegen bin ich irgendwann bei dir gelandet.
Ja, offensichtlich ist das so. Punkte
Ja,
waren auf sich her, war man mir nicht. Nein,
also.
Quatsch. Was?
Nee, da muss ich sagen, habe ich dann
Ah, es
doch
war
eher die
Spaß.
Assist. Ja, jetzt kannst du dich nicht mehr
Ja.
rausreden. Jetzt muss ich mich hier dafür entschuldigen, dass ich immer nur 5 Punkte im Schnitt gemacht habe.
Ja, aber
Na
die
gut.
5 Punkte, da hatten wir schon mal diese Diskussion, hatten wir immer. Das waren immer die 5 Punkte, die sozusagen immer wichtig waren, um das Spiel zu gewinnen. Da haben wir schon mal drüber geredet, dass du
Ja, das stimmt.
deine Schussauswahl, du hast schon immer dieser Sprungwurf, linke Hand vom Zonenrand, dann, wenn er gebraucht wurde, um sozusagen in der Crunch-Time Spiel zu gewinnen, war er immer da. Das waren immer 5 Punkte, die in entscheidenden Situationen gefallen sind. Das muss man schon hier nochmal zu deiner Ehrenrettung sagen.
Die linke Klebe.
Ja,
Genau, dann haben
richtig.
wir noch True Shooting Percentage. Das heißt also eine Zusammenfassung von Prozentzahlen aus dem Dreierbereich, aus dem Zweierbereich, von der Freiwurflinie. Ist für mich jetzt ehrlich gesagt nicht allzu aussagekräftig. Und was ich ehrlich gesagt noch interessant finde, ist die Usage Rate bzw. Player Impact Estimate. Da werden sowohl positive als auch negative Statistiken auch, da gibt es, kann man online mal eingeben, da gibt es Formeln, die rufen tiefste Traumata aus meinem Grundkurs Mathematik in der 12. Klasse oder wie ich schwitzend über mein Mathematikabitur saß, hervor. Also ganz, ganz gruselig. Aber letzten Endes, wie oft hat der Spieler, die Spielerin die abschließende Aktion unserer Offense, sei es ein Wurf, ein Fehlwurf, ein Treffer, ein Assist, ein Turnover und so weiter und so fort. Und da, Luka Doncic, haben wir ja auch schon genannt, ist zum Beispiel Luka Doncic einer, der hat eine Usage Rate von fast 40% gehabt in Dallas, in LA jetzt vielleicht anders. Und das muss man sich mal vorstellen. Also 40% der Abschlüsse, die das Team über das gesamte Spiel hinweg hat, oder Aktionen, nennen wir es mal lieber Aktionen, sind,
Finalaktion, ne? Also die
ja.
letzte Aktion quasi in einer Offense, ob egal, also sowohl positiv als auch negativ
Sind
resultierend.
aus seiner Hand.
Ja,
Ein
krass.
Spieler von 12,
Ja, krass.
40%. Das
Ja.
finde ich irgendwie eine verrückte Advanced Analytic-Statistik, aber wir sind uns ja ziemlich einstimmig sicher, dass die Assist-Turnover-Ratio für uns so die interessanteste unter denen ist, die wir jetzt gerade besprochen haben. Eine, die ich für Basketball tatsächlich noch interessant fände, ist der Hockey-Assist. Darin wäre Joe Vogtmann, glaube ich, auch sehr gut, der dann immer vom Rebound so einen richtig langen Pass nach vorn spielt und dann kommt nur noch so der allereinfachste Pass zu jemandem
Ja.
anders rüber und der Assist wird nicht Joe
Ja.
Vogtmann angerechnet,
Ja.
sondern der Person, die halt einfach
Ja.
gar nichts dafür tut. Und das fände ich tatsächlich, also das kommt aus dem Eishockey und wird da gescoutet. Das fände ich tatsächlich noch ganz interessant. Aber die Tatsache zumindest, und das ist ja auch schon ein bisschen her, die Tatsache, dass in der ersten, zweiten Liga Assists sowieso schon nicht korrekt
Ja.
gescoutet werden, lässt mich daran zweifeln, dass der Hockey-Assist dann da auch so richtig gescoutet werden würde. Von daher vielleicht eher nur Wunschdenken. Gut, weg mit den Tactical Insights. Ich glaube, wir kommen zu deinem Spezialthema, Hanna. Und das ist Lifestyle.
Oh, das ist
Du
aber
hattest.
sehr schmeichelnd, dass mir das nahegelegt wird.
Nee, weil du nämlich in einer der letzten Folgen auch schon mal davon gesprochen hattest, wie
Ja.
die Kultur, wie der Lifestyle, wie auch Musik, wie Kleidung und Basketball ja eng verwoben sind. Genau, was ChatGPT uns hier vorgeschlagen hat, ist zum Beispiel Sneaker Culture und Music und Fashion. Und da lasse ich dir jetzt mal die Bühne. Sneaker Culture und Music und Fashion in einem Basketball-Podcast. Hanna, worüber möchtest du gern reden? Welcher
Zusammen.
war dein liebster Basketballschuh zum Beispiel?
Also, ich hole erstmal aus.
Ja.
Ich muss mich tatsächlich outen. Ich war schon zu meiner ganz frühen Basketballzeit, also als ich selber noch gespielt habe, war ich schon jemand, der höchsten Wert auf die Auswahl der Basketballschuhe gelegt hat. Also ich war tatsächlich auch jemand, der sich zu Weihnachten oder zum Geburtstag dann immer wirklich auch teure Basketballschuhe gewünscht hat und tatsächlich dann auch die erste Nacht auch die mit ins Bett genommen hat. Und ich habe dann wirklich teilweise mit den Schuhen im Bett geschlafen, weil ich so stolz darauf war. Und das war für mich immer höchst relevant. Also sozusagen nicht und auch gehört natürlich dazu, ich habe sie nicht nach ihrer Funktionalität ausgewählt, sondern
Natürlich nicht.
tatsächlich, nein, natürlich
Wie die
nicht.
aussahen.
Ja, genau. Also das war schon immer auch mein Bestreben, dass man auf dem Basketballcourt dann natürlich auch nach etwas aussieht, beziehungsweise dann auch irgendwie ja, mit besonderen Sneakern aufläuft oder mit besonderen Basketballschuhen. Und da war wirklich auch alles dabei. Also ich überlege, was so die, also ich hatte Scottie Pippen, nein, nein, stopp, no, Penny Hardaway damals,
Oh
als er
ja.
noch bei Orlando Magic gespielt hat, den Hardaway, ich weiß aber nicht, welche Nummer das war, aber ich würde ihn unter Hunderten noch erkennen, himmelblau und weiß.
Oh wow.
Dann hatte ich die Kimbe Mutombo, der hatte mal, das war, glaube ich, mein einziger Adidas-Schuh damals.
Oh.
Der hatte so eine African Series, das war aber wirklich schon Ewigkeiten her. Das war so zu dieser ganzen Adidas Streetball-Tour Zeit. Da hatte der tatsächlich auch so eine Serie.
Ganz kurz für das Fan-Engagement. Ich tue da jetzt mal was für. Falls irgendjemand von unseren ZuhörerInnen original verpackte Mutambos oder Hardaways im Schrank hat, schickt sie an Hannah. Sie wird sich freuen.
Ja. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich hatte irgendwann auch mal tatsächlich mit einem Kollegen von mir diese ganzen alten Schuhe wieder gut. Weil wo ich nicht gut bin, da sind andere ja wirklich sehr viel besser. Bin echt mit den Namen nicht mehr so hundertprozentig, was jetzt welches Modell genau war. Ich kann sie immer genau, ich habe sie genau vor Augen, ich weiß genau, wie sie aussahen, aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, welche Version von eher, was auch immer es dann waren. Aber.
Ich höre schon raus, du bist aber doch eher auf der Nike-Seite wiederzufinden.
Ach so, absolut.
Ja,
Absolut.
ich auch. Ich muss sagen, mein absoluter Favorite all time war der Kobe 5.
Ich bin halt zum Beispiel gar kein Kobe-Fan. Ich finde die wirklich,
Ja.
also ich weiß, es ist auch nach meiner Zeit gewesen, ne? Also ich habe die dann, das war nach meiner Zeit und ich weiß, hast wirklich fast ausschließlich in den letzten
Ja.
Jahren dann immer Kobe-Schuhe gehabt, weil du auch immer so ein Fan von flachen Schuhen
Ja,
warst, ne? Ja.
absolut.
Nee.
Du hattest ja gerade so ein bisschen Funktionalität und Aussehen angesprochen. Ich wage mal den Schwenk rüber zu WNBA-Spielerinnen, die Signature-Shoes haben, sind zum Beispiel Sabrina Ionescu bei Nike und Brenna Stewart bei Puma. Sind das zwei Spielerinnen, die jetzt dafür sorgen, dass Funktionalität und Look kombiniert sind?
Würde ich
Hanna.
jetzt nicht sagen.
Nein? Okay.
Hier in Madrid. Und direkt bei uns um die Ecke ist so ein ganz cooler Basketball-Store. Und die haben auch ein bisschen WNBA-Gear und unter anderem auch den Sabrina Ionescu-Schuh. Und ich muss sagen, also so ganz schlecht finde ich den nicht. Aber der ist mir zu nah daran wieder an den Kobe-Schuhen dran. Und Puma ist für mich, das ist jetzt für mich immer noch nicht eine Basketball-Brand, die sich bei mir so verinnerlicht hat, dass sie mich überzeugt. Ich weiß, dass es mittlerweile viele Basketballer gibt, die damit spielen, aber bin da noch nicht dran gekommen, emotional. Deshalb würde ich das nicht sagen, aber, und das ist etwas, was ich schon gut finde, und ich glaube, dass das auch etwas ist, was total wichtig ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, nicht nur Design, ne? Also nicht nur, dass irgendwie Frauen oder weibliche Basketballerinnen Signature-Schuhe haben, sondern ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass wir Schuhe haben, die für Frauen, die nicht nur designt, sondern auch gebaut sind. Ne? Weil da kommt man jetzt wieder ein bisschen mehr in den Bereich, wo ich mich dann doch jetzt mittlerweile auch ein bisschen wohler fühle. Und das ist so dieses ganze Thema Gender Science Gap und so weiter. Und das sozusagen der Basketballschuh an sich, oder es gibt für viele Sportarten, sich natürlich immer an dem männlichen Fußmodell ausrichtet, ne? Was ein ganz anderes ist als ein weiblicher Fuß, ne? Also die nicht nur das Gewicht, das es halt tragen muss, sondern auch die Breite des Fuß, Länge des Fuß und so weiter, natürlich immer an einem männlichen Fuß ausgerichtet. Das heißt, es gibt eigentlich oder gab lange Zeit überhaupt gar keine Schuhwerk für Leistungssportlerinnen im Bereich Basketball, was sozusagen auf die weibliche Anatomie angepasst ist, was unter anderem ein Grund für, also unter vielen, es gibt ganz viele Gründe, Anatomie, Zyklus und so weiter, aber auch ein Grund dafür ist, warum wir natürlich vermehrt auch Verletzungen haben, die häufiger im weiblichen Bereich auftreten als im männlichen Bereich. Und deshalb die Tendenz erstmal dahin zu gehen und zu sagen, wir machen auch Schuhmodelle, die sozusagen auf der weiblichen Fußanatomie basieren. Das ist, glaube ich, erstmal eine Entwicklung. Jetzt komme ich dann doch wieder zur Funktionalität, wo man, glaube ich, schon sagen muss, das ist wichtig, dass da was passiert. Wenn sie dann auch noch gut aussehen,
Alle
dann wäre
fliegen
es
mit
noch
einer
besser.
Klappe.
Ja, genau.
Also der Sabrina Ionescu und der Brianna Stewart und der jetzt auch Asia Wilson ihren ersten
Ja.
Signature-Schuh rausgebracht vor kurzem. Das
Weißt du,
Äquivalent.
wer den ersten hatte, übrigens?
Den ersten Asia Wilson?
Nein, den ersten Signature-Schuh.
Bei Frauen? Ich weiß, dass Kelsey Plum jetzt auch einen bei Under Armour kriegen soll, aber wer den ersten hatte?
Charis
Lisa Lisch.
Hoops.
Schaus. Anfang der 2000er dann.
Ich kann das nochmal hier, können wir dann nochmal nachgoogeln. Aber das habe ich neulich erst gelesen.
Not bad.
Nike Signature Schuh.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber wir sehen, das kommt jetzt vermehrt, quasi diese Schuhe, das Äquivalent zu den ersten Testungen mit Dummies mit weiblichem Körper bei Autounfällen. Das ist ja auch noch nicht so lang her. Ne? Also auch da wurde
Nike Air
jetzt
Swoops.
Nike Air Swoops. Also wer auch die original verpackt noch irgendwo rumliegen hat, kann
Da,
die
die würde
gern
ich auf
an uns
jeden
schicken.
Fall nehmen.
Kommen wir mal zu diesem ganzen Music, Movie, Fashion-Ding, was ich mir da als Frage aufgeschrieben habe. Wir haben ja jetzt auch diesen krassen Cliffhanger gehabt, à la Hollywood. Deswegen müssen wir natürlich auch bei Hollywood bleiben. Bester Basketballfilm.
Ja, ich will ich nicht irgendwie so echt so jedes Klischee bedienen.
Love and Basketball.
Ja, wirklich. Also das widerstrebt mir. Das ist ungefähr in jedem Spielerinnenprofil, glaube ich, in den letzten 20 Jahren, wo es sozusagen immer dieses Homepage-Profil, so was Lieblingsfilm ist, glaube ich, bei 99 von 100 steht dieser Film.
Ja, finde ich auch langweilig. Also die
Genau.
Antwort, der Film ist okay, aber ich finde diese Antwort langweilig.
Ja. Hoosiers.
Okay.
White Boys Can't Jump ist irgendwie, fand ich auch immer, ist, also
White Man Can't Jump.
White Man Can't Jump, siehst du? Oh Gott,
Mein
ich bin einfach.
absoluter Favorite.
Ja? Und
Coach
dann,
Carter wäre noch so ein Classic.
ja, Coach Carter finde ich, ja. Weißt du, was mir bei Coach Carter verdorben hat? Dass ich den auf Deutsch geguckt habe.
Kann ich verstehen.
Ja, was ich nicht
Das
mehr mache,
ist.
ich gucke wirklich gar keine Filme mehr, die synchronisiert sind. Ich versuche, die wirklich immer auf Original, in der Originalversion zu gucken. Aber das war, also spätestens, also das, was wirklich für mich so wirklich abschreckend war, ist, dass sie immer gehuddelt haben und dann haben sie immer, im Original war wahrscheinlich 1, 2, 3 Team und es wurde dann irgendwie übersetzt mit 1, 2, 3 Mannschaft und das fand ich so absolut, so abturnend, dass für mich Coach Carter irgendwie keine Option mehr ist.
Ja, okay, kann ich auch nachvollziehen. Also, mein Favorite ist White Man Can't Jump. So early 90s Style, auch die Klamotten, Woody Harrelson, wie er da irgendwie als weißer Dude so diese Streetball-Szene aufmischt, dann irgendwie so seine Lebensgefährtin, die da unbedingt bei Jeopardy dabei sein will. Das finde ich auch so einen coolen Seitenstrang in der Geschichte. Und ja, also, das ist auf jeden Fall mein Favorite.
Like
Ja.
Mike gab es auch noch mal, ne? Aber
Big Mike
das
mit Little
sind
Bow Wow. Stimmt.
ja, genau. Aber
Und
das
es
sind
gab auch
so.
diesen einen, der ist noch gar nicht so alt, mit Adam Sandler. Der
Ja.
war jetzt auf Netflix. Der hieß Hustle.
Ja, genau, der soll gut
Der
sein,
ist
das habe ich
wirklich
auch gehört.
gut. Es gibt auch noch Glory Road, von dem habe ich auch schon ein paar Mal
Glory
gehört.
Road habe ich gesehen, überragend gut.
Gut, Hanna, unter die FilmkritikerInnen werden wir jetzt mit unseren Tipps zu Basketballfilmen wahrscheinlich nicht gehen, aber wenn unsere ZuhörerInnen oder unter unseren ZuhörerInnen vielleicht der ein oder die andere Cineastin ist, guckt euch White Man Can Jump. Und was war jetzt nochmal dein Tipp, Hanna? Welcher Film? Außer Love and Basketball.
Und Glory Roads. Glory
Guckt euch die
Road.
Filme an
Glory
und
Road.
dann habt ihr euch basketballerisch vielleicht auch ein bisschen weitergebildet. Genau, um das nochmal so ein
Eins, zwei,
bisschen
drei Mannschaft.
abzuschließen. Guckt es euch auf Englisch an. Das ist unser Tipp. Genau, um dieses Thema Basketball und Lifestyle, Musik, Fashion, Sneaker und so weiter und so fort, vielleicht nochmal so ein bisschen abzuschließen. Wie ist diese Symbiose eigentlich entstanden? Und aus Marketing-Sicht, da kommst du ja auch so ein bisschen her jetzt. Was ist eigentlich so interessant an Basketball, der Sportart Basketball oder auch AthletInnen, die im Basketball tätig sind für die Marketing- und Werbebranche?
Also ich glaube, dass erstmal ein großes Potenzial daran liegt, dass diese beiden Dinge einfach gut miteinander funktionieren und auch eine gewisse Historie zusammen haben. Ne? Also ich sag mal, nimm mal so als Beispiel, ich glaube, ich habe mal das klassischste Beispiel, Michael Jordan und Nike, wie sozusagen diese beiden Brands, oder ich mache nochmal eine Rolle rückwärts. Ich glaube, das, was unheimlich spannend ist, und Michael Jordan war da, glaube ich, Pionier, mittlerweile gibt es immer mehr, die sozusagen als Athleten eine Personal Brand entwickeln. Ne, das ist ja dann ein bisschen auch der Trend, den man, natürlich auch schon mal drüber gesprochen, den man sowieso gerade erlebt, dass sozusagen Marketing oder Vermarktung, sind ja zwei verschiedene Dinge, aber Vermarktung nicht mehr nur sozusagen reizvoll das Team ist, sondern auch der Einzelathlet auf einer Ebene durch Social Media und so weiter. Also es gibt natürlich jetzt ganz andere Plattformen, wie der Athlet sich selber auch vermarkten kann und natürlich auch sich selber als, nicht nur als Athlet, sondern auch als Mensch. Wie bin ich? Wie sind meine, wie ist meine Persönlichkeit? Was mache ich in meiner Freizeit? Was esse ich gerne? Was trage ich gerne? Wo gehe ich gerne hin? Wo reise ich gerne hin? Sozusagen dafür durch diese ganze Entwicklung im Bereich Social Media einfach eine Plattform da ist und da natürlich erstmal ein ganz anderes Interesse entsteht an dem Privatmensch-Athlet und auch an dem, an der Persönlichkeit und der Brand-Athlet. Und dazu kommt dann natürlich, dass gerade diese beiden Themen, Basketball und Fashion, einfach sehr, sehr gut zueinander passen. Ne? Und bei dem, diese Kollaboration Nike und Jordan hat ja dazu geführt, dass beide voneinander auch in unheimlichem Maße voneinander profitiert haben. Also der Aufschwung von Nike als Top-Brand der Welt kommt ja durch diesen Vertrag mit Michael Jordan. Und Michael Jordan, sein Großteile seines Reichtums kommen auch durch diese Zusammenarbeit und den Verkauf der Schuhe, die jetzt zu einem Kultstatus geworden sind. Was will ich jetzt eigentlich sagen? Da ist halt ein totales Potenzial. Und ich glaube, gerade im Frauenbasketball ist das Potenzial, weil natürlich, sage ich mal, die Fanbase von Menschen, die einfach nur aus dem Basketball kommen, glaube ich, überschaubar ist. Aber dadurch, dass es so viele Anknüpfungspunkte gibt, die miteinander funktionieren und man es schafft, diese Themen miteinander zu verbinden. Also ich nehme jetzt mal Fashion als Thema. Man nimmt jetzt zum Beispiel mal Paige Beckers, die auf Fashion Weeks in der ersten Reihe sitzt, die plötzlich nicht nur eine Basketballstar ist, sondern die jeder auch mit Mode plötzlich assoziiert. Kelsey Plum zum Beispiel, Satu Zabali ist auch jemand, der das extrem gut spielt, die ihre Basketballspiele als Plattform für Fashion, für Mode nutzen. Und plötzlich bringt man diese beiden Themen zusammen. Und man hat natürlich eine totale, das erfällt Brands interessant oder für Marken oder Sponsoren, weil sie plötzlich eine Schnittmenge zwischen zwei Zielgruppen haben. Und man hat eine Zielgruppe Basketball und man hat aber auch eine Zielgruppe Menschen, die sich für Mode interessieren. Und es gibt wahrscheinlich sehr viele Menschen, die Kelsey Plum oder Paige Beckers oder Satu Zabali kennen, weil sie sich für Mode interessieren und weil darüber der Bezug kommt oder für Fashion und gar nicht über den Sport an sich. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen das Besondere an Basketball und auch das Potenzial. Und ich glaube, gerade eine Sportart, die auch dabei ist, sich neue Zielgruppen zu erschließen, ne? Weil diese Basketball, diese Zielgruppe Frauensportfan oder Frauenbasketballfan ist eine Zielgruppe, die noch gar nicht erschlossen ist, sondern das sind zum Teil Menschen, die aus dem Sport kommen, zum Teil Menschen, die Basketball, Männerbasketball vorher konsumiert haben. Aber es gibt ja auch ganz viele Menschen, die Männerbasketball zum Beispiel gar nicht abgeholt hat, ne? Und Frauenbasketball durch andere Charakteristika, die dieser Sport hat, holt ganz andere Zielgruppen ab. Ich fand es zum Beispiel total interessant, dass die Anzahl von People of Color, die sich für WNBA interessieren, ist extremst gewachsen in den letzten Jahren. Das ist sozusagen der größte Wachstumsfaktor an Zuschauern. Junge Mädchen zum Beispiel im Alter von 14 bis 18 Jahren, totaler Anschub im Bereich Wachstum, Reichweite von WNBA-Spielern. Und das liegt natürlich daran, dass die abgeholt werden von etwas, was jetzt nicht ausschließlich der Sport ist, ne? Das kann auch der Sport sein, aber es sind natürlich auch irgendwie Stars, die jetzt plötzlich da sind. Ich glaube, das ganze Thema People of Color oder grundsätzlich Menschen, die aus einem anderen Kultur oder anderen Kulturhintergrund haben, ich glaube, die werden natürlich abgeholt davon, dass einfach sie dort Menschen sehen, die sind wie sie, dass plötzlich eine Plattform da ist für People of Color im Leistungssport, dass die WNBA sich bewusst politisch positioniert. Ist ja etwas, was im Sport nicht üblich ist. Sport und Politik gehen sich ja normalerweise extrem aus dem Weg. Und die WNBA macht ja genau das Gegenteil. Also sie benutzt ja sozusagen ihre Plattform, um sich auch politisch zu positionieren. Und das hat natürlich auch eine besondere Anziehungskraft für viele Menschen, ne? Und genau, so glaube ich, ist sozusagen Punkte zu finden, wie ich sozusagen meine Reichweite und meine Liga auch in Bereiche tragen kann, wo sie vorher nicht präsent war, ist, glaube ich, ein sehr gutes Mittel, um einfach auch natürlich die eigenen Zuschauerzahlen, Fanzahlen zu erhöhen. Und genau, das hilft natürlich, dass man sozusagen so eine native Symbiose hat zwischen Basketball und diesen. Und es geht ja nicht nur um Mode und Fashion, es geht auch um Kunst, Urban Kunst, Breakdance, Musik, Hip-Hop, Graffiti. Das sind ja alles so Teilbereiche, die sehr, sehr eng mit Basketball verknüpft sind und die dadurch natürlich einfach gerade auch viel mehr zu bieten haben als vielleicht Fußball oder Handball oder Tischtennis. Ne?
Ja, ich glaube auch, dass der Grundstein oder die Basis natürlich schon ist, dass es auch eine attraktive Sportart ist. Ja, also es ist eine schnelle Sportart, es passiert viel, es ist nicht wie beim Fußball, dass ein Spiel 0-0 ausgeht. Das hatten wir auch in einer der vorherigen Folgen schon mal besprochen. 90 Minuten gucken und es fällt halt kein einziges Tor. Also es gibt natürlich FußballfanatikerInnen, denen macht es dann trotzdem Spaß, weil es interessante Aktionen gibt. Aber ich sag mal, wenn man sich so ein Basketballspiel angeguckt hat, dann sind natürlich auf jeden Fall irgendwie Körbe gefallen. Und da gibt es auch spektakuläre Aktionen. Ne? Also bei einem Herrenspiel wirst du wahrscheinlich ab einem gewissen Niveau immer in jedem Spiel ein paar Dunks dabei haben. Du hast jetzt nicht bei jedem Fußballspiel ein Fallrückzieher-Tor dabei, was so krass spektakulär ist. Und das ist, glaube ich, so die Basis. Und wie du sagst, da die SpielerInnen jetzt immer mehr ihre Individualität auch ausleben und nach außen tragen und ihre Interessen nach außen tragen, macht es das nochmal viel bunter und so habe ich das jetzt verstanden in deinen Ausführungen auch interessanter für Brands, die in diese Sportart neu einsteigen wollen oder nochmal mehr investieren wollen, um dann eben so wie bei Michael Jordan und bei Nike gegenseitig davon zu profitieren. Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem mal weiter im Text. Und jetzt haben wir das ja im Stile einer großen Hollywood-Produktion auch schon über die letzte Folge und auch über den Anfang dieser Folge immer wieder angeteasert. Also wir hatten einen krassen Cliffhanger. Wir haben immer wieder angeteased. Und jetzt reden wir endlich auch über die Unrivaled League. Ich habe die untergeordnet in die Kategorie Off-Season Adventures, die uns ChatGPT auch vorgeschlagen hat als ein Punkt. Und ich glaube, da passt sie ganz gut rein, weil wir sind in der WNBA Offseason. Klar, die Euroleague, das hatten wir letzte Woche schon besprochen, läuft natürlich aktuell, aber für viele WNBA-Spielerinnen ist das eben jetzt die Offseason und die verbringen sie in Miami, in der Unrivaled League spielend. Lass uns da mal so ein bisschen drüber sprechen, weil das ist ganz neu. Das ist die allererste Saison. Eigentlich sollte es schon letztes Jahr losgehen. Da gab es dann ein paar Probleme. Deswegen also dieses Jahr die Inaugural Season, wie man auf Englisch sagen würde, die allererste Saison dieser Liga. Wie gesagt, mit Sitz in Miami. Und namhafte Menschen haben sich das ausgedacht, haben diese Liga gegründet. Namhafte InvestorInnen sind damit drin, um 6 Teams zu stellen, die jeweils 6 Spielerinnen haben und die über 2 Monate hinweg eben eine Meisterschaft ausspielen, mit so ein paar Twists noch zwischendrin. Ja, da gab es nämlich jetzt auch erst letztens ein 1-gegen-1-Turnier, was die Spielerinnen ausgespielt haben, so richtig mit so einem Turnierbaum, wie wir es aus der March Madness kennen. Und das ist gerade der heiße Scheiß, oder Hanna?
Ja, also ich glaube, in unserer Bubble, aus der wir kommen, klar, es ist auf jeden Fall was Neues. Es ist ja in ganz vielen, also aus ganz vielen Perspektiven heraus was Neues, ne? Also es ist nicht nur ein neues Spielformat, eine 3 gegen 3 Liga mit relativ wenig Mannschaften, also mit 6 Mannschaften, also sehr konzentriert an einem Ort, sondern es ist auch ein Novum im Sinne von Spielerinnen übernehmen eigentlich die Verantwortung dafür, sich selbst eine Liga nach ihrem Gusto zusammenzustellen, um auch Themen zu adressieren, die wo sie das Gefühl haben, dass konventionelle Ligen nicht in der Lage sind, diese Themen so zu adressieren, wie sie sich das wünschen würden. Das ist ja so ein bisschen auch ein Produkt, was darauf abgestimmt ist, auch das Leben grundsätzlich von Top-Spielerinnen, Top-Basketballerinnen und die ganzen Probleme, die immer noch damit verbunden sind, diese Sportart auf einem Level auszuüben, wie sie das tun, aber vielleicht nicht die entsprechende Aufmerksamkeit, finanzielle Kompensation und so weiter zu bekommen, das zu adressieren und da eine Alternative anzubieten, ne? Und dann sozusagen das Thema, das, also ein bisschen, es ist ein Novum auf jeden Fall im Frauensport, im Männersport gibt es ja etwas ein bisschen Ähnliches, also wenn man so ein bisschen guckt in Richtung Kings League, Icon League, Baller League ist ja so ein bisschen ähnliches Format, also nicht das gleiche. Und ich glaube auch, da muss ich sogar sozusagen dann noch den Abstrich machen. Ich glaube sportlich auch natürlich nicht auf dem Niveau, wie es jetzt die Unrivaled League ist, weil es ist trotz allem auch eine Sportliga, wo die besten Spielerinnen, aktive Topspielerinnen spielen. Diese ganzen anderen drei Ligen, die ich gerade genannt habe, sind ja keine Ligen, die von aktiven Topspielern im Fußball bespielt werden, aber es ist ja ein bisschen ein ähnliches Format, also dass sozusagen auch Spieler oder ehemalige Spieler Verantwortung für die Gestaltung einer Liga übernehmen. Genau, deshalb extrem spannend, ne? Weil natürlich extrem viel dahinter steckt, auch also das sozusagen auch private Investorinnen finanzielle Verantwortung dafür übernehmen, um sozusagen eine Perspektive und eine Alternative anzubieten für Spielerinnen aus der WNBA. Und ich glaube, dass das, wie du schon gesagt hast, in ganz vielen Bereichen, glaube ich, dadurch, dass es natürlich von Leuten und mit Leuten gestaltet wurde, die wissen, was sie tun, ist das, glaube ich, etwas, wo auf jeden Fall gerade sehr viel Aufmerksamkeit drauf liegt. Zu Recht wahrscheinlich auch.
Ja, jetzt haben wir irgendwie immer die ganze Zeit erzählt, namhafte Spielerinnen, namhafte InvestorInnen. Jetzt nennen wir die Kinder mal beim Namen. Also gegründet ist diese Liga von Brianna Stewart und Nafisa Collier, zwei WNBA-Spielerinnen. Und schon auch mit dem Grund, dass man die WNBA-Saisonpause lukrativ gestaltet. Lukrativ nicht nur, wie du es sagst, als sportliche Herausforderung. Es ist natürlich was ganz anderes, weil es 3 gegen 3 Basketball ist. Das Spielfeld hat auch eine andere Größe. Das sind quasi zwei 3x3 kurz aneinander geklebt. Also ein bisschen kürzer als ein normales Basketballfeld. Also sportlich lukrativ, aber eben auch finanziell lukrativ. Sowohl, sag ich mal, der normale Verdienst, ja, also da sollen die Spielerinnen im Saisonverlauf mindestens 100.000 Dollar verdienen. Ich glaube, dass da sogar mehr bei rausspringen wird für die meisten. Und wenn wir nochmal zu den InvestorInnen kommen, also das TNT Network ist da auch der hauptsächliche übertragende Sender. Die stecken damit drin, Megan Rapinoe und Alex Morgan, zwei Fußballerinnen aus den USA, die da Frontrunner sind und das unterstützen. Wir haben auch Gino Auriemma, der als Investor damit dabei ist, ja, legendärer Coach von Connecticut. Wir haben aber auch ehemalige NBA-Spieler, Carmelo Anthony und Steve Nash und auch andere aus anderen Bereichen. Hier jetzt nochmal ein Beispiel wäre der Schauspieler Ashton Kutcher. Ja, also schon sehr namhaft, die Leute, die da rein investieren. TNT als Sender, der das Ganze überträgt. Und ja, vielleicht noch ganz kurz zu den Regeln, weil das auch so ein bisschen angepasst ist. Also wir haben 3 7-Minuten-Viertel. Ja, wir haben 6 Mannschaften, A6 Spielerinnen, also insgesamt 36 Spielerinnen, ein sehr auserwählter Kreis, wie du schon gesagt hast, die jeweils 3 mal 7 Minuten spielen. Und das letzte Viertel ist dann ein Run-off. Das heißt, wenn eine Mannschaft 60 zu 50 führt, dann geht das Spiel bis 70, weil der Unterschied eben 10 Punkte sind. Das heißt, das letzte Viertel wird nicht auf Zeit gespielt. Das kann dann halt ewig dauern, wenn niemand mehr trifft. Es kann aber wahrscheinlich auch relativ schnell vorbei sein, weil wenn der Unterschied 10 Punkte sind, dann ja, ist das vielleicht auch relativ schnell vorbei. Wenn das eine gewisse Grenze unterschreitet, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also wenn das nur ein Punkt Unterschied ist, dann ist es ein Runoff von 15 Punkten. Also dann packt man 15 Punkte auf die führende Mannschaft drauf. Und das ist dann der Score, der zu erreichen ist. So, und zu guter Letzt, namhafte Spielerin, haben wir ja auch schon von gesprochen. Satu Zabali ist dabei. Brianna Stewart natürlich, Nafisa Collier, die die Sache gegründet haben. Brittney Griner, Sabrina Ionescu. Wir haben Angel Reese, die dabei ist. Wir haben Courtney Vandersloot, Skylar Diggins-Smith, Chelsea Gray und so weiter und so fort. Also wirklich
Top-Spielerin.
schon viele, viele Top-Spielerinnen. Also mir würde jetzt halt einfallen, Asia Wilson, die nicht dabei ist. Mir würde einfallen Kelsey Plum, aber Diana Taurasi, dein WNBA-Goat. Aber sonst sind eigentlich schon 80% der sehr namhaften Spielerinnen dabei.
Genau, ist ja auch so ein bisschen, also da hatten wir ja schon öfter mal drüber gesprochen. Also auf der einen Seite glaube ich glaube, dass wir wahnsinnig aufpassen müssen. Auf der einen Seite ist es extrem positiv, was gerade in den USA passiert. Wir sprechen ja immer darüber und haben wir ja heute auch schon wieder getan. Also WNBA, längere Saison, mehr Teams, kommen noch mehr Mannschaften dazu.
Also auch noch mehr Spielerinnen, die in dieser Liga dann spielen können,
Genau.
durch das Mehr an Teams.
Genau, das heißt, die Saison wird länger. Die Anzahl an Spielerinnen, die dort spielen können, wird immer größer. Und das wird sich dann irgendwann natürlich auch sehr stark, aber da haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, ne, auf Europa auswirken, weil am Ende sind das unsere Ligen, die ja oft, sehr oft aktuell davon profitieren. Also ich nehme unsere Ligen, ich meine jetzt mal Euroleague, Eurocup, Teams, die die Saison oft starten und dann irgendwann, wenn die WNBA-Saison vorbei ist, kommen die WNBA-Spielerinnen rüber nach Europa, weil sie das oft noch müssen oder mussten, weil sie einfach in der WNBA nicht genug Geld verdienen, weil die WNBA sehr kurz ist, und weil dann die Notwendigkeit besteht, dass sie sozusagen sich Teams in Europa anschließen. Diese Notwendigkeit wird voraussichtlich immer geringer werden, weil nochmal längere Liga, höhere Gehälter, mehr Spielerinnen, die das betrifft. Und wenn dann jetzt auch noch solche Ligen dazukommen wie die Unrivaled League, die eine extrem gute Alternative bieten. Und zwar nicht nur, weil dort in 2 Monaten wahrscheinlich die Spielerinnen oft mehr Geld verdienen als in der ganzen WNBA-Saison oder vielleicht auch in Europa, sondern natürlich auch, sie müssen das Land nicht verlassen. Sie haben extrem gute Trainingsbedingungen. Sie haben extrem bequeme Spielbedingungen. Es ist
Wohnen da
keine.
so ein bisschen in Miami, wahrscheinlich in einem Hotel untergebracht von den Teams.
Genau, sie
Ist vielleicht
reisen
auch so
nicht
ein
in
bisschen
der
wie
Form.
Klassenfahrt.
Genau.
Klassenfahrt-Feeling für die 36 Spielerinnen, die da sind.
Genau. Du hast quasi keine Reisestrapazen. Du hast auch nicht, du hast, es ist ja eher auch eine Spielliga, wo jetzt nicht irgendwie, also relativ hohe Frequenz an Spielen. Du hast aber auch jetzt nicht, also ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber ich glaube nicht, dass du die Trainingsintensität und das Trainingsvolumen hast wie in einer normalen Saison, sondern ist es dann mehr auch so ein bisschen so eine Saison, wo es auch dadurch, dass es halt eine andere Spielform ist, ne? Kleineres Feld, du hast weniger Spieler. Natürlich ist es intensiv, aber es ist sehr viel. Es ist, also 3x3 ist eigentlich eine super Off-Season-Sportart, weil du natürlich sehr viel an deinem Skillset arbeiten kannst, Entscheidungsverhalten. Also das hat natürlich auch einen sportlichen Benefit auf dich als Spielerin. Und du hast natürlich dadurch, dass du halt nicht so viele Spieler um dich rum hast, hast du natürlich auch, bist du ganz anders präsentiert. Du kannst ganz anders dich selber auch als, wie wir schon wieder gesagt haben, ganz anders vermarkten, eine Brand entwickeln. Du hast professionelle Leute um dich rum, die dich sozusagen in ein Umfeld, auch in eine Plattform bringen, wo du natürlich auch Potenzial hast, dich Sponsoren zu präsentieren, beziehungsweise deinen eigenen Sponsoren, die du hast, natürlich auch eine gewisse Präsenz anzubieten. Also ich glaube, da gibt es. Und das natürlich dann wieder verbunden mit neuen Einnahmemöglichkeiten. Also ich glaube, es ist schon sehr, sehr attraktiv und ich glaube, dass es wahnsinnig spannend ist, weil es auch ein anderes Format ist. Es ist wieder eine ganz andere Zielgruppe. Du hast eigentlich nicht den klassischen Basketballfan, sondern du hast eine eher viel jüngere Zielgruppe, weil das Spiel ganz anders ist. Also das bietet schon sehr viel Potenzial. Und auf der einen Seite ist es super. Auf der anderen Seite denke ich immer, es fällt uns jetzt schon immer schwer, uns weiterzuentwickeln. Und zwar allen europäischen Ligen, meiner Meinung nach, und allen europäischen Clubs noch im Damensport. Und eigentlich muss das jetzt so ein Anschub sein, damit man auch sagt, boah, jetzt müssen wir aus dem Quark kommen, weil sonst irgendwann gucken wir in die Röhre, weil das sind dann nicht nur die WNBA-Spielerinnen aus den USA, die nicht rüberkommen, sondern unsere top-europäischen Spielerinnen werden dann auch irgendwann sagen, ich bin dann mal weg und mach mal drüben weiter. Also ich hoffe, so toll das ist, dass das auch mal nicht immer nur so belächelt wird. Und ich habe mal das Gefühl, dass oft immer das Gefühl der Teams und der Clubs und der Verbände und der Vereine ist, ja gut, was haben wir denn mit der WNBA zu tun? Was haben wir denn mit den USA zu tun? Das ist ja nicht das, was wir machen. Aber ich glaube, man muss da schon drüber gucken und ein bisschen sich inspirieren lassen, aber auch wissen, dass man auch unter Druck gerät dadurch. Und das ist eigentlich eine sehr gute Situation, weil Druck ja immer dazu führt, dass man dann doch mal ein bisschen schneller bestimmte Dinge anschiebt. Und ich hoffe, dass das der Fall ist. Weil eigentlich zeigen sie uns gerade, wie man es machen muss in allen Bereichen.
Ja, schauen wir mal, wann sich die starren Strukturen der traditionellen Vereine in Europa und Verbände ja auch so ein bisschen aufbrechen und ja, sich vielleicht das eine oder andere aus den USA abschauen. Apropos, wir arbeiten an Skills und wir haben andere Einnahmequellen. Wir hatten ja vorhin gerade schon gesagt, es gibt innerhalb dieser Unrivaled League ein 1-gegen-1-Turnier und das wurde jetzt vorletzte Woche ausgespielt, also Mitte Februar ausgespielt. Alle Spielerinnen haben mitgespielt, alle 36. Ja, man hatte durch Auslosungsverfahren so einen riesen Turnierbaum und dann ging es wirklich bis zum Finale einfach Single Elimination. Das heißt, du spielst ein Spiel. Ja, die Spiele hatten eine gewisse Dauer. Das ist ähnlich wie beim 3x3, wie wir es von Olympia kennen oder von der Weltmeisterschaft oder was auch immer. Entweder das Spiel geht eine gewisse Zeit lang oder bis zu einem gewissen Score, also entweder bis 11 oder maximal 7 Minuten war das jetzt bei der Unrivaled League. Und es gab eine 7 Sekunden Shot Clock und die Spielerinnen mussten immer über einen Pass zum Trainer in die Offense gelangen. Ja, was das Ganze natürlich auch ziemlich dynamisch gemacht hat. Ich habe so ein paar Clips gesehen, ich habe mir keine kompletten Spiele angeguckt, aber die haben schon ganz schön gepumpt. Also
Das
das
glaube
war
ich.
echt intensiv. Es gab Zweier und Dreier. Ja, also der Dreier wurde schon auch belohnt, aber es war nicht zu extrem wie bei, man hat Einer und Zweier, wie beim 3x3, weil dann ist der Unterschied natürlich schon nochmal eklatanter, wenn ich einen Dreier treffe. So gab es Zweier und Dreier. Als Gewinnerin aus diesem 1-gegen-1-Turnier ist hervorgegangen die Mitbegründerin dieser Liga, Nafisa Collier. Und die hat wahrscheinlich so ein bisschen an ihren Skills gearbeitet, aber die hat vor allem ordentlich abgestaubt, nämlich 200.000 Dollar. Das ist wahrscheinlich mehr als das, was sie in der gesamten WNBA-Saison verdient hat. Ja, also die Max-Contracts in der WNBA, also die höchsten Verträge, die da ausgestellt werden, sind um die 200.000 Dollar. Und das hat die Gute jetzt mal in 5 Tagen verdient.
Ja, zu Recht.
Zu Recht, sie hat ja viele andere hinter sich gelassen. Es wurde aber auch Preisgeld an die Finalistin ausgeschüttet, nämlich 50.000 Dollar. Die hat ja auch eine ganze Menge anderer Spielerinnen hinter sich gelassen. Die zwei Halbfinalistinnen haben jeweils 25.000 Dollar bekommen. Und die Teamkameradinnen von Nefisa, nämlich die Mitspielerinnen bei den Lunar Owls, haben auch jeweils 10.000 Dollar bekommen. Also, die haben ordentlich angefeuert, ihre Mitspielerin da im Finale unterstützt. Das Finale war kein Single Elimination Game, das war eine Best-of-Three-Serie. Das heißt, die zwei Spielerinnen haben tatsächlich auch dreimal gegeneinander gespielt, stand 1-1 und dann im dritten und entscheidenden Spiel hat sie sich dann die Krone gesichert. Wie findest du das, so ein 1-gegen-1-Turnier? Ist es für dich mehr so Spaß? Ist das so ein Gimmick? Ist das was, was man bei einem All-Star-Game macht? Oder ist es etwas, was in so einer Liga, die jetzt neu aufkommt, tatsächlich etabliert werden könnte, eine feste Größe sein könnte in den nächsten Jahren?
Ich würde mich erstmal mal keinem Format verschließen. Also ich bin in meiner Brust schlagen über zwei Herzen. Und ich frage mich immer, ob das daran liegt, dass ich halt einfach in einer anderen Kultur groß geworden bin, dass ich halt einfach auch alt bin und unflexibel. Also,
Du bist halt ein Kind der Vereine und Verbände in Deutschland und in
ja,
Europa.
so ist es. Und ich kann immer noch, ich kann mir einfach nicht vorstellen. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass man halt nicht diese Perspektive, was einem selber gefällt und was man selber gut findet, das darf man halt nicht als Maßstab nehmen. Ne? Es fällt mir immer noch schwer zu glauben, dass in einem vollen Stadion von 10, 12, 15.000 Menschen bei einer Weltmeisterschaft man mit dem eigenen Land Weltmeister wird und live dabei ist, dass diese Emotionen die gleichen sind, wie wenn man in einer sehr stark auf irgendwie zielgruppenorientierten, in Anführungszeichen Showliga ein 1 gegen 1 Turnier gewinnt. Das fällt mir schwer zu glauben, dass das die gleiche Gefühl auslöst bei einem Fan. Ne? Und dann ist aber die Frage, muss es das? Und dann würde ich, glaube ich, sagen, nein, man darf das und man kann das auch gar nicht so miteinander vergleichen. Ne? Sondern ich glaube, aber dass diese Formate, die total kurzweilig sind, die irgendwie auch sehr individualisiert sind, die auch so ein bisschen, wo auch die Attraktivität dann auch in der Höhe der Prämie zum Beispiel liegt oder weil man sich irgendwie mit einer Spielerin dann auch identifizieren kann und weil es irgendwie Formate sind, die leicht zu konsumieren sind, die leicht zu verstehen sind, die, glaube ich, auch ihre Daseinsberechtigung haben, weil es einfach auch mittlerweile Altersgruppen und Zielgruppen gibt, die das einfach dann besser finden, als sich irgendwie anderthalb Stunden in der Halle zu setzen und sich ein Spiel anzugucken und das über einen Verlauf von irgendwie 10 Tagen so eine ganze EM zu verfolgen oder WM zu verfolgen. Auch diese ganzen Influencer und Content Creator und so weiter. Ich gucke mir das an. Und ich kann mich damit nicht identifizieren, aber ich respektiere voll und ganz, dass es einen Markt dafür gibt und dass diese Menschen mit dem, was sie tun, unfassbar viele junge Menschen erreichen, die das wahnsinnig toll finden. Und dann kann ich das gut finden oder nicht, aber ich habe wahnsinnig Respekt dafür. Und wenn ein Markt dafür da ist, dann glaube ich, gibt es auch eine Rechtfertigung dafür. Und das scheint in diesem Fall auch der Fall zu sein. Aber ich glaube, man darf das nicht immer auf versuchen, irgendwie miteinander zu vergleichen, weil es, glaube ich, unterschiedliche Dinge sind. Und das ist auch, glaube ich, nicht schlimm, weil dafür gibt es dann einfach auch für unterschiedliche Spielertypen dann irgendwie den richtigen Ort und das richtige Format. Und vielleicht liegt dann auch genau der Schlüssel darin, dass diese Formate, die irgendwie kurzweilig sind, die irgendwie aber dafür sehr lukrativ sind, vielleicht dann solchen Spielern ermöglichen, dass sie den Sport, den sie lieben, halt auf dem Niveau dann ausüben können. Ne? Also ich sag mal, wenn ich kämpfe in der WNBA oder in jedem anderen Verein, ne? Also wenn ich 5 gegen 5 Spielerin aus vollem Herzen bin und da mein Leben lang für investiere, meine Gesundheit aufs Spiel setze, Freundschaften aufs Spiel setze, mein ganzes Leben danach ausrichte und ich weiß, wenn meine Karriere zu Ende ist, kann ich wahrscheinlich davon nicht leben oder das, was ich verdiene und das, was ich investiere, steht in keinem Verhältnis. Wenn ich dann aber weiß, ich kann innerhalb von 2 Wochen, innerhalb von 5 Tagen so viel Geld verdienen, wie ich vielleicht in einer Saison verdienen kann, wenn überhaupt, dann erlaubt mir das vielleicht, den Sport den ich eigentlich mache, mit einer ganz anderen Intensität und auch vielleicht einer anderen Dauer und mit einer anderen Leichtigkeit auszuüben, als ich das sonst könnte. Deshalb glaube ich, dass irgendwie diese Vermischung von diesen Formaten und damit auch die Diversität an Möglichkeiten, die ich habe, vielleicht auch gerade auch das Richtige sind, um diese, jetzt passiert schon wieder so viel in meinem Kopf, aber ich glaube, vielleicht ist das auch, wenn wir davon sprechen, dass wir, glaube ich, noch weit davon entfernt sind, so ein Gender Pay Gap überhaupt auflösen zu können, selbst wenn wir das wollen. Also selbst wenn alle Menschen, die das wollen, jetzt sich Mühe geben, bis wir sozusagen die gleichen Einnahmen kassieren, wo wir dann auch ausschütten können, das wird noch ein bisschen dauern, ne? Und vielleicht ist das auch ein Weg, um diese Pay Gap zwischen Frauensport und Männersport, die aktuell noch besteht, über verschiedene Einnahmequellen, verschiedene Einnahmemöglichkeiten, verschiedene Wege ein bisschen geringer zu machen, ist ja vielleicht auch dann der Schlüssel, um da ein bisschen mehr Gerechtigkeit in das Thema zu bringen, bis wir so weit sind, dass wir wirklich über Equality in diesem Bereich sprechen können.
Ja, ich glaube, dass eben diese Flexibilität, von der du auch gesprochen hast, der Schlüssel ist in den nächsten Jahren, um zu garantieren, dass man Einschaltquoten hat. Also ich glaube, wenn man fest daran festhält, immer das Gleiche zu machen und nicht beachtet, dass KonsumerInnenverhalten ja ganz, ganz anders ist heutzutage. Ja, also du hast es ja gerade schon gesagt. Früher war es halt irgendwie normal. Auch heute gibt es noch Leute, die setzen sich halt gern irgendwie 90 Minuten in ein Fußballstadion und denen ist es egal, ob da ein Tor fällt oder nicht. Da gehört vielleicht auch dazu, die Stadionwurst schmeckt, das Bier schmeckt. Man ist da irgendwie mit einem guten Kumpel oder einer guten Freundin, man guckt sich das an. Es sind vielleicht nicht minus 20 Grad oder man sitzt in der VIP-Lounge oder was auch immer. Ja, aber ich glaube, da ist schon ein Shift im KonsumerInnenverhalten, also ist ganz klar festzustellen, man hat irgendwie soziale Medien wie Instagram, wie TikTok, es geht nur noch über Kurzvideos und da ist vielleicht so ein Format auch einfach besser geeignet für, um das
Total.
eben dann auch über diese Plattform, ne, nochmal mehr an die Leute ranzubringen. Und ich glaube auch, das traue ich Ihnen zumindest aus der sehr weiten Ferne zu, dass diese Liga, die Unrivaled League, die InvestorInnen und die GründerInnen sich hinsetzen werden nach dieser ersten Saison und sagen, okay, das hat geklappt, das hat nicht geklappt. Und so werden wir in unsere zweite Saison gehen. Vielleicht sehen wir nächstes Jahr dieses 1 gegen 1 Turnier nicht mehr, weil sie anhand der Einschaltquoten sehen oder Klicks auf den Videos sehen, das hat nicht so gut funktioniert. Wir machen eine Skills-Challenge nächstes Jahr oder wie auch immer. Aber es ist eben diese Flexibilität, ne? Und das hatten wir ja auch Qualitätsmanagement in der Folge mit dem IAT, mit Max Griesinger, dass man eben immer wieder guckt, dass das ein Kreislauf ist, dass man guckt, okay, hat das funktioniert? Ja, machen wir nochmal so? Nein? Okay, was machen wir anders, um eben die Qualität aufrechtzuerhalten oder sogar zu verbessern? Und ja, das ist wahrscheinlich etwas, was die USA oder die Leute da, die bei diesen Ligen involviert sind, uns voraus haben. Mal schauen, wann wir da nachziehen.
Ja, ob überhaupt, das ist halt einfach total schwierig, nicht? Das ist halt einfach, in den USA ist Sport halt privatisiert. Ne? Das heißt, du kannst halt über, also du hast jetzt hier so ein, du hast ein Produkt, willst ein neues Produkt an den Markt bringen, was ja der Fall ist. Ne? Also da sind dann Leute wie Brenna Stewart und Nafisa Koye, die sagen, ich habe irgendwie eine coole Idee, ich habe ein neues Produkt. Und dann suchen sie Investoren oder InvestorInnen. Das heißt, es ist wie, ich stelle einen Businessplan auf, ich habe irgendwie eine coole Unternehmensidee. Und dann gibt es Leute, die teilen die Idee, die glauben, dass da Potenzial hintersteckt, die finden das gut, die haben das Gefühl, wenn sie da investieren, dann gibt es irgendwie perspektivisch auch einen Return auf ihr Investment. Also sie können damit dann irgendwann Geld verdienen. Investieren sie und dann hast du natürlich erstmal eine Anschubfinanzierung, mit der du auf einem ganz anderen Niveau einsteigen kannst. Das heißt, du kannst eigentlich gleich auf einem wahnsinnig hohen Niveau einsteigen, weil du einfach sofort ein Startkapital hast. Dieses Konstrukt gibt es ja bei uns in Europa nicht. Also es gibt es im Fußball, Investoren, es gibt es mehr und mehr auch im Frauenfußball, aber auch sehr stark in den USA. Also in den USA ist sowieso immer der Sport dann so aufgestellt. Aber hier, da der Sport da der Sport bei uns ja nicht, das sind ja keine privaten Institutionen, sondern es sind Vereine, es sind Verbände, die Fördergelder beantragen müssen, die erst, die von Administration abhängig sind in einem, also funktionelle Administration von Institutionen. Das heißt, du kannst dann irgendwann Sponsoren finden, aber du kannst halt in den seltensten Fällen ein Investorenkonzept aufstellen. Ne? Ich glaube, es gibt nur einen einzigen Verein, der das jetzt im, sag mal, im Amateursport in Deutschland ein ähnliches Konstrukt aufgestellt hat. Das ist Viktoria Berlin, die ja so ein Konzept umsetzen, was aber ja dann auch sozusagen nur funktioniert. Und ich finde das absolut überragend und großartig, weil sie sozusagen dann, weil schon ein Verein da ist und wo sie sozusagen die erste Mannschaft dann ausbildet in der GmbH und dann Investoren oder InvestorInnen finden, die sozusagen ohne direkt die Erwartungshaltung zu haben, dass sie Geld damit verdienen, sondern das Investment ist mehr, ich investiere, weil ich es eine tolle Idee finde und weil ich dahinter stehe und weil ich meinen Beitrag leisten will. Es ist nicht mit der Erwartungshaltung, ich kriege jetzt dann irgendwie, ich investiere jetzt und in 2 Jahren schütte ich dann Gewinne aus, sondern es ist eher sozusagen ein Investment in die Sache. Aber in den USA ist es halt anders. Aber wenn du ein gutes Produkt hast, dann ist das so kommerzialisiert, dass du in relativ kurzer Zeit plötzlich auch wieder Geld zurückbekommst, ne? Und da einfach diese Bedingungen komplett anders sind, ist es für uns halt einfach schwer. Wenn wir so eine Idee haben, dann müssen wir einen Verein gründen. Das ist halt was komplett anderes, weil die Bedingungen einfach ganz andere sind. Ja, und deshalb, ich glaube, so eins zu eins miteinander vergleichen kann man es nicht, aber ich glaube, es hilft einfach, wenn Menschen, die ein Business-Mindset oder ein Startup-Mindset oder ein Entrepreneur-Mindset haben, im Sport aktiv sind. Und ich glaube, es gibt sehr wenige, die das in der Form tun. Und das würde uns auch sehr gut zu Gesicht stehen, weil ich glaube, so ganz unmöglich ist es nicht. Aber man muss halt sehr kreativ und vor allen Dingen sehr, 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 ja,
Ausdauernd.
ausdauernd sein. Genau.
Ja, wir brauchen also mehr Mark Cubans, die hier in Europa sich dem Sport annehmen. Ich habe letztens auch erst gelesen, dass ja ein Team um LeBron James herum versuchen möchte, so eine Art Konkurrenzliga oder neue Euroleague zu erschaffen in Europa, irgendwie dann mit 16 Teams. Warten wir mal ab. Ich sage jetzt mal, in 2 Jahren sind wir bei Folge irgendwas in die 40. Dann schauen wir noch mal auf die Unrivaled League und dann schauen wir vielleicht auf die neue Euroleague, die LeBron James, nachdem er seine aktiven Schuhe an den Nagel gehängt hat in der NBA, nachdem er noch mal mit Luka Doncic eine Meisterschaft gewonnen hat, was er da so in der neuen Euroleague alles anstellt. Okay, das soll dann auch, denke ich mal, unser großer Block für diesen Teil, für den zweiten Teil unserer ChatGPT-Folge gewesen sein. Ich habe noch zwei andere Sachen, auf die ich gern relativ kurz eingehen möchte. ChatGPT hat vorgeschlagen, Special Features wie Fun Facts könnte man ja auch aufnehmen. Und ich habe ein Fun Fact für dich, Hanna.
Ja.
Und zwar am 8. Januar 2025 haben die Indiana Pacers mit der kleinstmöglichen Gesamttrikotzahl jemals in der WNBA, sage ich schon, in der NBA auf dem Feld gestanden. Und zwar mit der Doppel-Null, mit der Null, der Eins, der Zwei und der Drei.
Okay.
Also insgesamt sechs. Die kleinste jemals erreichte Gesamttrikotzahl in einem NBA-Spiel. Wäre jetzt der Fun-Fact, den ich hier noch anbringen möchte. Hast du auch noch einen spontan, Hanna?
Ich bewundere mich tatsächlich, dass man mit der Null und der Doppel-Null spielen konnte.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das überhaupt in Deutschland, ich glaube, in Deutschland wäre das nicht erlaubt, oder?
Also ich weiß, in der NBA Doppel 0 bis 99.
Ja.
Es dürfen nicht drei Ziffern sein. Und in Deutschland weiß ich, oder in Europa weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob die 0 überhaupt erlaubt ist. Also bis 99 glaube ich schon auch. Aber ich weiß nicht, ob die 1 in Europa die erste mögliche Trikotnummer wäre. Ich habe noch einen zweiten Fun Fact, aber den würde ich unter unseren nächsten Punkt
Okay.
einordnen. Und zwar haben wir dann von ChatGPT noch sowas vorgeschlagen bekommen wie All-Star Weekend. Und ich will gar nicht mich zu lang am gerade stattgefundenen NBA All-Star Game aufhalten. Aber da habe ich noch einen Fun Fact. Und zwar gibt es da ja die Skills Challenge. Die wird jetzt seit wenigen Jahren in Teams durchgeführt. Das heißt, es ist nicht mehr nur eine Person, die diesen Parcours durchläuft, sondern es sind Zweierteams und zuerst läuft die eine Person durch, dann die andere. Und Victor Wembanyama und Chris Paul sind für die San Antonio Spurs zusammen angetreten. Und die wollten dieses ganze Format so ein bisschen trollen. Man muss da ja Layups treffen und Würfe nehmen und Pässe in so ein Ziel reinpassen. Und die haben die Bälle einfach nur weggeschmissen, schnell weggeschmissen und die Dreier gar nicht richtig geworfen, sondern immer nur den Ball von dem Rack genommen und waren dann natürlich sehr, sehr schnell, sind aber disqualifiziert worden.
Ah, okay. Ich muss gestehen, deshalb ist an mir vorbeigegangen.
Ja, die beiden
Shame on me.
wurden für dieses Verhalten disqualifiziert. Das vielleicht noch ein Fun-Fact untergeordnet in All-Star Weekend. Aber das letzte Thema, was ich heute vor dem Basketball-ABC, was natürlich nicht fehlen darf, aufgreifen möchte, ist das DBBL All-Star Game, was bisher einmalig stattgefunden hat, und zwar im Jahr 2018. Ich kann dir gleich gern auch noch mal aufsagen, wer da alles so am Start war als Spielerin. Damals hat man, das gibt es ja immer noch, man hat eine Nordstaffel, man hat eine Südstaffel, zwei Teams, eben ein Team für die Nordstaffel und ein Team für die Südstaffel zusammengestellt. Und die beiden Teams sind gegeneinander angetreten. Und genau, ich wollte einfach mal fragen, wie du das damals fandest, 2018. Warst du ja auch noch im Geschäft, beziehungsweise da warst du gerade in Spanien.
Ja, da war ich in Spanien.
Und ob sowas vielleicht wieder eingeführt werden sollte. Ich lese dir erstmal vor, wer damals Team Nord vertreten hat. Das waren Irete Amojo, hatten wir hier schon zu Gast, Nicola Happel, Jana Heinrich, Pia Mankatz, Mareike Nettersheim, Stella Reichert, Leonie Rosemeyer, die hast du ja auch mal gecoacht, Jenny Strotzig, Ramona Tews, Caroline Tschokhoff und als Trainer dabei Mario Zukowski. Für Team Süd Emily Bessois, mittlerweile Olympionikin. Anne de la Fosse, Pia Dietrich, Leonie Elbert, Julia Firner, Anna Heise, Rebecca Jäger, Christina Krick, Luana Rodefeld, Jessica Schiffer und Aline Stiller, gecoacht von Jay Brown. Wenn du jetzt mal so Revue passieren lässt, okay, das war damals das DBBL All-Star Game. Zweite Liga muss man hier natürlich festhalten. Ja, das sind alles Spielerinnen aus der zweiten Liga damals. Und ja, wo sind die jetzt, diese Spielerinnen? Hat das vielleicht was gebracht? Hat es die nach vorn gepusht nochmal? Sollte es sowas wieder geben, Hanna? Deine Meinung?
Ich muss sagen, ich habe das wirklich damals nur so am Rande mitbekommen. Also ich bin grundsätzlich ein großer Freund von Eventveranstaltungen. Also das ja. Und das war ja so ein bisschen, glaube ich, der Hintergrund. Ne? Man hat in der ersten Liga, gut, man hat auch in der zweiten Liga den Pokal, aber es ist immer relativ wahrscheinlich, dass nicht so viele Teams aus der zweiten Liga am Pokalwettbewerb teilnehmen, obwohl in den letzten Jahren das ja immer öfter auch oder tatsächlich mit relativ hoher Frequenz auch immer ein Zweitligist mit dabei war.
Beim Top 4 dann
Aber
meinst du, ne?
genau beim Top Four.
Ja.
Man hatte das Season Opening ja auch lange Zeit. Und ich glaube, dass es in der zweiten Liga auch immer gefehlt hat an einem übergreifenden Event. Ne, weil das ist ja immer das Besondere an diesen Events, ist, dass es ja sozusagen eigentlich nicht nur die Fans der beiden teilnehmenden Mannschaften anspricht, sondern es ist eigentlich immer was sozusagen so eine Art Basketballfest dann auch für Menschen ist, die einfach Frauenbasketball in Deutschland toll finden. Es ist immer ein total cooles Erlebnis, auch für alle Trainer, Spieler, die dabei sind. Man kommt irgendwie zusammen, man verbringt Zeit miteinander. Also ich finde, das hat einfach immer nur Mehrwerte, abgesehen von den Kosten, die das natürlich immer auch mit sich bringt.
Grundsätzlich ist es eine Plattform und es ist vielleicht auch für die, wie du sagst, Leute, die dabei sind, die nominiert sind, die ja auch über ihre Leistung dahin nominiert wurden, einfach auch wieder Wertschätzung. Man ist da mal dabei, man kriegt ein Trikot, man, ne, ist dann wieder so ein bisschen Klassenfahrtsfeeling. Man hat dann ein Wochenende. Natürlich ist das dann wieder schwierig, findet man irgendwo einen Termin in dem engen Kalender, wo man das machen kann. Aber grundsätzlich halte ich das für eine gute Idee. Schauen wir mal, ob die DBBL denkt, dass sie das in naher Zukunft wieder einführen möchte. Ich wäre auf jeden Fall gespannt. Es muss natürlich dann auch irgendwie garantiert sein, dass man das nicht nur in der Halle, sondern auch vor irgendeinem Bildschirm verfolgen kann, weil ich bezweifle, dass dann die ganze Basketballnation nach Bad Homburg oder wo auch immer hinfährt, um sich dieses Spiel dann angucken zu können. Genau. Dann sind wir auch schon durch. Was heißt schon? Wir haben 2 Folgen über alle Sachen gesprochen, die uns ChatGPT hier so vorgeschlagen hat. Fehlt nur noch das Basketball-ABC. Und Hanna, wir sind beim Buchstaben R angekommen. Hast du ein gutes Wort?
Ich habe
Okay.
auf jeden Fall eins. Also, ob das jetzt gut ist, du hast mich halt mit dem Gut jetzt schon wieder irgendwie so ins Wanken gebracht, aber ich habe auf jeden Fall eins.
Du hast ein Wort, Hanna. Sehr gut. Dann gib doch gern den Countdown und dann hauen wir hier unsere 2 Vokabeln für die Vokabelhefte raus.
3, 2, 1,
Referee.
rejection.
Okay. Hatte ich auch auf meiner Liste, das Wort, was du gesagt hast. Ich starte heute gern mal. Also ich hatte Referee relativ einfach zu übersetzen und zu erklären. Also die SchiedsrichterInnen, die die Spiele leiten. Ja, wichtig, denn ohne die könnte kein Basketballspiel stattfinden. Möchte ich ehrlich gesagt auch nicht in den Schuhen stecken. Da
Nee.
gibt es Spiele, die sehr anspruchsvoll sind. Da gibt es vielleicht Spiele, die ja gehen leichter von der Hand, aber definitiv keine einfache Aufgabe und ohne sie gäbe es unsere Sportart nicht.
Nee. Das ist in der Tat richtig. Genau, und ich hatte Rejection oder ja, im Prinzip, also einen Block Rejecten würde ich jetzt einfach mal nennen. Genau, und das ist eigentlich, wenn man sozusagen anstatt einen Block auf der Seite zu nutzen, wo er einem gestellt wird, um sozusagen das vorbereitende Verhalten des Verteidigers zu bestrafen, der antizipiert, dass der Block kommt und sich dann schon in eine Position bringt, in der sie oder er, je nachdem, über dem Block, unter dem Block oder auf jeden Fall mit oder vor dem Block nutzenden Spieler den Block bekämpfen kann und diese dadurch entstehende Lücke auf der blockfernen Seite oder offene Gasse, nenne ich es mal, wo wir irgendwie jetzt schon, würde ich nochmal Props an die Gassenaufstellung nochmal wieder raushauen. Also die dadurch entstehende Gasse nutzt, indem man den Block halt rejected und ihn gar nicht nutzt, sondern einfach weg davon zum Korb zieht. Das wäre jetzt meine Erklärung.
Okay. Rejection und Referee, die 2 neuen Begriffe für die Vokabelhefte unserer ZuhörerInnen. Und dann danken wir ChatGPT für die Vorlage. Jetzt müssen wir uns irgendwie wieder selber was überlegen für die nächsten Folgen. Oder vielleicht haben ja auch ZuhörerInnen Vorschläge für uns. Dann hier nochmal Werbung dafür. Schreibt uns an, schreibt uns auf Instagram. Wenn ihr uns privat kennt, schreibt uns über WhatsApp. Wir sind immer offen für Vorschläge und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Timeout over.